Hurra. Also, da wollte ich einsteigen, nicht am Anfang der letzten Vorlesung. Was wir gemacht haben, ist uns mit Kompressionsverfahren zu befassen. Und es ist vielleicht gar nicht schlecht, jetzt nochmal im Rückblick, obwohl es in den Übungen schon einiges dazu gemacht haben, die Kompressionsverfahren anzuschauen. Wir hatten also insbesondere sogenannte verlustfreie Verfahren und sogenannte universelle Verfahren uns angeschaut. Also die beide Eigenschaften haben, dass sie keine Verluste einführen, dass sie also das Original Bit für Bit rekonstruieren können und dass sie für jede beliebige Art von Medien funktionieren. Dort haben wir uns Huffman-Kodierung und arithmetische Kodierung angeschaut, die beide so auf statistischen Prinzipien beruhen. Und ganz kurz die Lauflängenkodierung, die dann nichts mehr mit Statistik zu tun hat, sondern eigentlich bloß mit einer ganz einfachen Eigenschaft, nämlich dass ein Zeichen sich direkt hintereinander oft wiederholt. Und die Stelle, an der wir stecken geblieben sind, sozusagen in der letzten Vorlesung, ist diese LZW-Kodierung, Lempel-Ziff-Welsch. Ich habe Ihnen schon so die Grundidee erklärt, dass das eine Wörterbuchkompression ist und dass wir dort sozusagen nach Teilworten suchen, die sich in einem Zeichen überlappen, wie so Kettenglieder. Also das schöne Wort Bananenanbau wird zerlegt werden in BA, AN, NA und so weiter. Und sobald wir ein Teilwort treffen, das schon bekannt ist, also das AN ist bekannt und kommt hier wieder vor, dann nehmen wir ein längeres Teilwort, nämlich das ANE. Und der Trick der Kompression ist, dass wir für diese Teilworte dann letztlich Indizes bilden, dass wir die in eine Tabelle eintragen und nur die Indizes für die Teilworte übertragen. Ein zweiter Trick, der dabei ist, ist, dass wir nicht gleich an der Stelle, wo das die Teilzeichenreihe BA treffen, sozusagen als Code das BA ausgeben, den Index in unserer Tabelle. Wir tragen das zwar in die Tabelle ein und vergeben den Index für dieses Teilwort, aber wir als Kodierung benutzen wir an der Stelle noch nicht den Index, sondern kodieren noch das B und das A als Einzelzeichen, sozusagen die Bestandteile dieser Zeichenreihe. Der Trick dabei ist, werden wir gleich sehen, wenn wir den Algorithmus im Detail durchgehen, dass wir uns auf die Art sparen können, das Wörterbuch wirklich mitzuübertragen. Weil beim Dekodieren kann der Dekodierungsalgorithmus zunächst mal diese beiden Zeichen B und A aufgrund der vorhandenen Information der alten Tabelle sozusagen, des alten Wörterbuchs verstehen und sich diesen neuen Wörterbucheintrag BA ist der nächste freie Index selber generieren. Das ist sozusagen der Trick, dass man dann bei der Dekodierung des Wörterbuchs sozusagen nach dem gleichen Prinzip wieder aufbauen kann wie bei der Kodierung. Dementsprechend wird also diese, bei dem schönen Wort Bananenanbau, eben diese Kodierung passieren. Das B wird kodiert, das A, das N und das AN wird die erste Teilzeichenreihe sein, die wirklich kodiert wird. Die wird hier beim Auftreten von AN eingetragen und erst beim zweiten Auftreten wird tatsächlich der Index ausgegeben. Das ist natürlich zunächst mal recht abstrakt und ich habe Ihnen auch diesen Algorithmus schon gezeigt. Sie haben aus den Übungen jetzt so ein bisschen Erfahrung, wie diese Algorithmen eigentlich funktionieren, die man so in Pseudocode hinschreibt, was das bedeutet, wenn man die auf konkrete Beispiele anwendet und wie man da sozusagen einen Algorithmus durchspielen kann, zum Beispiel, indem man sich so eine Tabelle malt, wo man die Zustände der einzelnen Variablen aufschreibt und einfach ganz stur dem Algorithmus Schritt für Schritt folgt. Und das sollte man für diesen LZW-Algorithmus auch tun, denke ich. Und damit das besser geht, haben wir hier diesen Umbau gemacht, dass wir den Overhead-Projektor noch zusätzlich haben und den Algorithmus sozusagen nebenher anschauen können, während wir ein Beispiel durchgehen. Vielleicht bevor wir das Beispiel durchgehen, noch ein bisschen was zu der Schreibweise, die hier in diesem sogenannten Pseudocode verwendet wird, wie der Algorithmus aufgeschrieben wird. Ich glaube, was Integer sind, ganze Zahlen, also im Prinzip der Zahlenraum Z sozusagen, aber mit einer Obergrenze für die größte darstellbare Zahl. Das dürfte relativ bekannt sein. Characters sind Zeichenreihen. Sequenzen von Characters heißen manchmal auch Strings. Das sind einfach Texte letztlich. Das sind Zeichen, Characters, Zeichen, die hintereinander gesetzt sind. Und wir sind ja in dem ganzen Medium Text dann im zweiten Teil der Vorlesung so ein bisschen näher befasst. Insofern werden die Characters und die Sequenzen von Characters dann gleich noch eine Rolle spielen. Da gibt es noch so eine Schreibweise, die man gerne benutzt, dass man diese Zeichenreihen in spitze Klammern einschließt, wenn man jetzt wirklich eine Zeichenreihe notiert. Und insbesondere kann es sein, dass man nur ein Zeichen hat, das man umwandeln will, zum Beispiel hier dieses K, in eine Zeichenreihe. Ja, wenn Sie ein A haben, den Buchstaben A, dann ist das ja zunächst mal ein Character. Und wenn Sie dieses A in spitzen Klammern schreiben, dann ist das nicht mehr ein Character, sondern es ist eine Zeichenreihe, die genau diesen einen Character enthält, eine Zeichenreihe der Länge 1. Und wenn Sie von dem sozusagen das erste Element wieder nehmen von dieser Zeichenreihe, dann kriegen Sie wieder den Buchstaben A. Deswegen gibt es diese sozusagen Umwandlung oder Einbettung von einem Zeichen in Zeichenreihen. Und was auch ganz nützlich ist, wird hier mit so einem Kaufmanns-und beschrieben, gibt es verschiedene Notationen auch dafür, manchmal nimmt man bloß einen Punkt. Das ist die Konkatenation von Zeichenreihen, einfach das hintereinander schreiben. Also ich nehme das Zeichen A und nehme das Zeichen B. Und wenn ich die in spitzen Klammern nehme jeweils, dann habe ich die einelementigen Zeichenreihen A und B. Und wenn ich eine Konkatenation mache, dann habe ich die zweielementige Zeichenreihe AB. Also so viel zur Notation. Ist relativ, denke ich, auch intuitiv, wie das gemacht wird. Wir benutzen auch noch so eine Hilfsoperation hier, nächstes Eingabezeichen. Das soll eben heißen, klar, dass das nächste Zeichen gelesen wird und dass wir uns, am besten stellen wir uns vor, dass wir so einen Lesepuffer haben, in dem die Zeichen zur Verfügung stehen und da ist so eine Art Zeiger, der springt dann um eins weiter und schaltet sozusagen auf das nächste zu lesende Zeichen um. Ja, dann habe ich gesagt, wir wollen eine Tabelle haben, ein Wörterbuch, da müssen wir uns genau überlegen, was sind denn die Indizes, die wir da drin benutzen. Jetzt für dieses Beispiel hier habe ich mir vorgenommen, Bananenanbau als Beispiel eben zu kodieren. Das heißt einfach eine Zeichenreihe mit Zeichen, wie wir sie in der lateinischen Sprache benutzen, die man, das werden wir auch später in der Vorlesung nochmal sehen, sehr bequem mit den sogenannten ASCII-Codes, also American Standard Code for Information Interchange, nummerieren kann. Das ist eine vorgegebene Nummerierung, aber im Prinzip ist das jetzt reine Faulheit. Diese Nummerierung gibt es halt schon mal, die benutze ich und sage, die ganzen Einzelzeichen von A bis Z hier, für die vergeben wir einfach die Indizes gleich mal, wie sie in diesem ASCII-Code definiert sind, also von 97 bis 122. Und neue Zeichen, Indizes, die wir vergeben müssen, treffe ich jetzt auch die Konvention, dass das von 256 aufwärts ist. Ist aber kein Muss. Sie können die Dinger genauso gut von 1 an durchnummerieren und Ihre neuen Zeichen dann sozusagen von 50 aufwärts machen oder von wo auch immer Sie wollen. Das ist Ihre Wahl, wie Sie diese Konventionen sozusagen für die Indizes in der Tabelle wählen. Und es ist auch nicht so, dass der LZW-Algorithmus nur für Texte funktioniert. Das wird man in der Übung sehen. Ganz im Gegenteil, in den digitalen Medien wird er vorwiegend auf andere Bit-Sequenzen angewendet als bloß Texte. Aber ich denke, wenn man jetzt Bananenanbau kodiert fürs erste Beispiel, dann hat man noch am ersten eine Vorstellung, was da eigentlich vor sich geht. Dass wenn es jetzt irgendwelche wirren Bit-Sequenzen wären und Sie mal schauen müssten, was ist eigentlich der Unterschied von dem einen Zeichen zum anderen. Also jetzt gehen wir wirklich ins Beispiel rein, diesen berühmten Bananenanbau. Und gehen jetzt diese Tabelle hier mal durch. Und das sollte, wenn hier kein Fehler vorliegt, genau so sein, wie es der Algorithmus hier drüben vorschreibt. Also womit geht der Algorithmus an? Dass diese Zeichenreihe P, das steht natürlich auch wieder für Puffer, aber es ist ein interner Puffer, dass die mit dem nächsten Eingabezeichen belegt wird. Das sieht man hier. Da geht es nämlich hinten an sozusagen, wo das P steht. Dort wird das nächste Eingabezeichen, das ist in dem Fall natürlich das erste Zeichen, das B. Das wird dort eingetragen und wir springen eins weiter sozusagen. Ab sofort ist das nächste Eingabezeichen natürlich das A. Das B ist also eingelesen. Das sieht man auch, das nächste Eingabezeichen wird auch sofort gelesen und in dem Fall als Character wirklich gespeichert, nämlich in dem K. Jetzt haben wir also das B gelesen und das A schon von unserer Zeichenreihe. Das B steht in diesem Puffer in der Zeichenreihe drin und das K ist hier ein Character, das, also Absicht, dass da keine Spitzenklammern drum sind, weil es ja ein Buchstabe ist, während das P eine Zeichenreihe ist. Und Sie sehen, auch im weiteren Verlauf ist da immer nur ein Einzelbuchstabe drin, während dort hinten dem P sich Zeichenreihen aufbauen im Laufe der Zeit. Gut, jetzt sind wir also an dieser Stelle hier. Wir steigen in die Schleife ein und werden da natürlich an genau dieser Stelle immer wieder vorbeikommen. Die ersten beiden Anweisungen hier, die machen wir natürlich nur ganz am Anfang, wenn der Algorithmus startet. Also wir wiederholen jetzt diesen Schritt, wenn P und K in der Tabelle enthalten ist. Die Tabelle ist hier sozusagen bloß als so Tupel notiert, wo man immer sieht, welche Zeichenreihe ist mit welchem Index versehen, und die Standardsachen, die einelementigen Zeichenreihen, zum Beispiel, dass A eben 97 ist, die sind weggelassen, weil das haben wir ja gerade gesehen, dass das einfach eine Konvention ist. Okay, das braucht man auch natürlich nicht übertragen, deswegen ist das ganz praktisch. Wir müssen also jetzt schauen, P und K, was ist denn das? P ist diese Zeichenreihe B, K ist das A. Also die Zeichenreihe B mit der Zeichenreihe, die nur aus dem A besteht, konkateniert, also die Zeichenreihe BA. Ja, das ist die, was hier steht, P und K ist also die Zeichenreihe BA. Ist das in unserer Tabelle enthalten? Ja, die Tabelle ist an der Stelle noch leer, also ist da natürlich gar nichts enthalten. Und wenn es nicht in der Tabelle enthalten ist, dann müssen wir natürlich in den Sonst-Zweig. Da muss man also aufpassen, was ist die Frage, gehen wir in den Dann oder Sonst? Beim Programmieren sagt man dann If, Then und Else. Und in unserem Fall ist es also das Sonst, das Else. Also was müssen wir hier tun? Wir müssen P und K neu in die Tabelle eintragen, einen Index dafür erzeugen. Das ist hier schon gemacht, BA. Und der erste Index, den wir vergeben wollten, waren die 256. Das heißt, ab sofort steht in der Tabelle die Zeichenreihe BA mit dem Index 256. Und jetzt schreiben wir auch was auf die Ausgabe. Das ist das, was wirklich als Code entsteht. Das ist diese Spalte hier, die Ausgabe. Und dort steht, den Tabellenindex von P sollen wir rausschreiben. Ja, P ist eine Zeichenreihe, aber das ist die Zeichenreihe B im Moment noch. Also schreiben wir auf die Ausgabe den Tabellenindex von B. Na, B haben wir gesagt, ist eine einelementige Zeichenreihe. Dann nehmen wir einfach die ASCII-Codes, also 98 in dem Fall. A ist 97, B ist 98. Stand auf der Folie vorher. Also haben wir also genau das, wenn Sie an das Beispiel vorher, an den Überblick mit den bunten Blöcken zurückdenken, ist genau der erste Schritt schon passiert. Wir haben jetzt in der Tabelle die Teilzeichenreihe BA gefunden. Das ist die erste Teilzeichenreihe, die es gibt, nicht trivial, also zweielementige. Und wir haben aber in der Codierung nur das Zeichen B rausgeschrieben, weil wir ja beim ersten Auftreten der Teilzeichenreihe noch sozusagen mit dem alten Zustand des Wörterbuchs codieren wollen, und wir schreiben an der Stelle eben nicht schon die 256 raus, sonst hätte der Dekodierer nämlich keine Chance, das zu lesen, wenn er nicht unser Wörterbuch kennt. Und wir wollen, dass der Dekodierer sich unser Wörterbuch aufbauen kann. Also wir sind jetzt im Algorithmus an der Stelle. Schreibe Tabellenindex von P auf Ausgabe. Also die 98 ist rausgeschrieben und jetzt wird der Puffer neu gefüllt. P ist gleich K. Und zwar also die einelementige Zeichenreihe, die aus K besteht. Und in diesem K steht das A drin. Das heißt, das P wird jetzt auf einfach die einelementige Zeichenreihe A umgesetzt. Jetzt sind wir durch. Ende Fallunterscheidung. K gleich nächstes Eingabezeichen. Jetzt wird das nächste Zeichen gelesen. Wir haben es B und A gelesen. Das heißt, es kommt das N rein. Und wir sind am Ende der Schleife, so lange bis Eingabeende. Die Eingabe ist noch nicht aus, also gehen wir wieder an die Stelle, wo Wiederhole steht, und fangen wieder von vorn an. Und schauen, ob P und K in der Tabelle enthalten ist. Ja, wir haben P und K, unser neues P ist ja das A, unser neues K ist N, das heißt, das P und K ist die Teilzeichenreihe AN. Das ist auch irgendwie logisch, wir hatten ja da BA, die erste Teilzeichenreihe, AN ist die zweite, das ist genau das, was wir ja wollten von der Idee her. Ist AN in der Tabelle drin? Nein, ist es natürlich nicht. Also kommt es rein, wieder der Sonstfall, trage AN in die Tabelle ein, erfinde einen neuen Index, nämlich die 257 in dem Fall, und schreibe den Tabellenindex, wohlgemerkt nicht die 257, sondern vom P, von dem alten P auf die Ausgabe. Das P hat sich ja da noch nicht verändert, es wird erst danach verändert. Also was ist das alte P? Das ist unser A und da kommt die 97 raus. ASCII-Code von A. Okay, schreibe das auf die Ausgabe und setze den Puffer neu auf den Inhalt von K. Der Inhalt von K ist N, also wird der Puffer auf die einelementige Zeichenreihe, die nur das N enthält, gesetzt. Naja, so geht es dahin. Also im nächsten Schritt lesen wir jetzt schon das A ein. Unser P und K ist jetzt NA und wir erzeugen wieder einen neuen Index, die 258, schreiben das N sozusagen raus als ASCII-Code, das ist die 110, und denken, das ist ganz schön langweilig, weil das jetzt so dahin geht. Aber jetzt ist tatsächlich genau die Stelle, wo das erste Mal was anderes passiert. Und zwar einfach aus dem Grund, weil wir jetzt das erste Mal eine Zeichenreihe haben, die das zweite Mal auftritt. Also, wir sind jetzt an der Stelle hier, haben das nächste Eingabezeichen, lesen das nächste Eingabezeichen, nämlich jetzt dieses N wieder. Wir haben also banal gelesen und lesen jetzt das N und fragen uns, ob P und K in der Tabelle enthalten ist. Ja, unser altes P ist an der Stelle A. Das heißt, wir fragen uns, ob AN in der Tabelle enthalten ist. Und jetzt kommt die Stelle, das ist das zweite Mal, dass die Teilzeichenreihe AN auftritt und das erste Mal, dass überhaupt eine Teilzeichenreihe wiederholt auftritt. Wir haben also jetzt dieses AN in unserer Tabelle drin, nämlich mit dem Code 257. Und da reagiert natürlich unser Algorithmus jetzt drauf, nämlich weil das P und K, also das AN in der Tabelle enthalten ist, wird jetzt einfach P gleich P und K gesetzt. Das heißt, es passiert gar nichts, es wird nichts auf die Ausgabe geschrieben, sondern bloß der Puffer verlängert. Und was ist der neue Wert von dem Puffer? Das ist eben unser P und K, eben unser AN, von dem gerade die Rede ist. An der Stelle wird der Puffer das erste Mal zweielementig auch. Und da wird sozusagen auch gespart jetzt. An der Stelle haben wir einfach sozusagen, stolpern wir jetzt sozusagen und schreiben, obwohl wir ein Zeichen lesen, nichts auf die Ausgabe raus. Das ist eine der ersten Stellen, wo die Kompression wirklich stattfindet. Ja, und der Algorithmus geht jetzt einfach mit dem nächsten Eingabezeichen weiter. Das heißt, wir lesen das nächste Zeichen ein, das ist jetzt das N, nee, das Bananen, das E. Und wir haben dann die Frage, das ist unser K ist jetzt E, ist P und K in der Tabelle enthalten? Also P ist AN, das K ist E, also ist AN E in der Tabelle enthalten? Na, das ist es natürlich nicht, also tragen wir AN-E wieder neu ein, kriegt eine neue Nummer, 259. Und wir machen genau dasselbe wie vorher, wir schreiben den Tabellenindex von P auf die Ausgabe. Plus P ist jetzt eine Zeichenreihe, nämlich AN, und dafür haben wir in der Tabelle eine Nummer erfunden, nämlich die 257, diesen Index, und schreiben den raus. Jetzt schreiben wir es das erste Mal sozusagen einen selber erzeugten neuen Index aus unserer Tabelle raus. Ja, und so geht es weiter, ja. Doch, da in der Schleife ist doch K gleich nächstes Eingabezeichen drin, ganz am Ende. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, also da ist das Ende der Fallunterscheidung, da ist erst das Ende der Schleife, das heißt, es wird in der Schleife immer wieder neu besetzt. Und man muss auch nochmal aufpassen, die Deklaration, die ist schon außerhalb, weil das die gleiche Variable ist. Also wenn man jetzt innerhalb der Schleife das deklarieren würde, in den meisten Programmiersprachen würde das heißen, dass sie die dann sozusagen neu erfinden und dann möglicherweise den alten Wert nicht, auf die nicht zugreifen können. Okay, also was lernen wir daraus? Also zwei Sachen. Erstens mal, so ein Algorithmus zu verstehen, geht auf zwei Ebenen eigentlich. Das eine ist, wirklich sich hinzusetzen und mit Papier und Bleistift am besten zuerst mal mit so einer Tabelle den durchzuspielen. Das ist natürlich ein bisschen sehr detaillierter Grad sozusagen, den Algorithmus zu analysieren. Was hübscher ist, ist, wenn Sie sozusagen noch dazu irgendwo die Grundidee herbekommen, die ich vorher versucht habe, mit diesen Blöcken zu zeigen. Also erstens, es wird so eine Kette von Teilzeichen reingebildet und zweitens beim ersten Codieren eben nicht sozusagen die Teilzeichenreihe codiert, sondern nur ihre Bestandteile. Wenn man das verstanden hat, dann kommt man dem Algorithmus ganz gut mit, was da jetzt eigentlich passiert. Man kann sich vorstellen, warum hier 98, 97, 110, 257 steht. Das sind nämlich genau diese Zeichen, B, A, N und dann das erste Mal dieses AN hier, die 257, die Teilzeichenreihen das erste Mal gefunden haben. Also, doch so eine gewisse Arbeit sozusagen, so ein Algorithmus sich zuerst mal zu erschließen. Das ist nicht ein Text, den man einfach so lesen kann und dann sagt, das habe ich verstanden. Jetzt stellt sich natürlich die andere Frage. Wenn ich jetzt diese Folge von Zahlen habe, für den Bananenanbau zum Beispiel, dann möchte ich das natürlich irgendwie dekodieren. Ja, am einfachsten wäre es natürlich, wenn mir irgendjemand diese Tabelle gibt, dann kann ich einfach diesen Algorithmus hier anwenden und sagen, liest die Zahlen, natürlich nicht mehr die Zeichen, jetzt will ich ja sozusagen umgekehrt von den Zahlen wieder auf die Zeichenreihe zurück, liest die nächste Zahl und schreibt in der Tabelle nach, schreibt das, was in der Tabelle steht, auf die Ausgabe und mach wieder weiter. Das ist einfach. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir bei der Dekodierung eben das Wörterbuch nicht übertragen, sondern das nach dem gleichen Prinzip wie bei der Kodierung beim Empfänger aufbauen. Und ich habe auf den Trick dabei schon hingewiesen. Das heißt, Sie haben müssen sozusagen jetzt das B und das A einerseits dekodieren nach dem alten Wörterbuchinhalt, also das ist relativ einfach, sammeln die Zahlen und kodieren die in ihre Zeichenreihen um, aber dann müssen Sie sozusagen den neuen Wörterbucheintrag beim Dekodieren auch finden. Und hier steht sozusagen die Formel dazu. Wir haben an der Stelle, wo wir das eintragen, haben wir das B und das A gelesen. Das aktuelle Teilwort ist ein A, das letzte Teilwort ist ein B. Und wir hängen das B und das A zusammen. Genau genommen hängen wir das B mit dem ersten Teilzeichen des aktuellen Teilworts zusammen, dieses BA zu bilden. Und dass das erste Teilwort der neuen Zeichenreihe, das erste Zeichen des neuen Teilworts ist, so muss man sagen, sieht man hier vielleicht am deutlichsten. Dort ist das alte Teilwort das I und das neue Teilwort, das aktuelle Teilwort das NA. Und was wir ins Wörterbuch eintragen wollen, ist aber das EN, nicht das ENA schon. Damit das so läuft, wie es bei der Kodierung gelaufen ist. Ja, und das muss man sich auch im Algorithmus natürlich anschauen. Und ich gehe es jetzt einfach auch nochmal an einem Beispiel durch, ohne jetzt den Algorithmus zuerst mal noch groß zu erklären. Das ist genau die Zeichenreihe, die wir vorher erzeugt haben. Und hier ist unser Algorithmus. Wir haben also jetzt natürlich einen Puffer, das unsere neue Zeichenreihe sein soll, die wir dekodieren. Wir haben die nächste Eingabezahl, die heißt in dem Fall auch K, das ist das nächste, was wir gelesen haben. Und wir fangen am Anfang mal gleich an, dass wir das erste Zeichen lesen, das ist die 98, das auf die Ausgabe rausschreiben, das B. Und mit 98, diese haben wir ja gesagt, das ist ASCII-Code, einelementige Zeichenreihe, das braucht man gar nicht erst in der Tabelle nachschauen, das ist Konvention. Und jetzt kommt was Interessantes, ich habe vorher von der alten und der aktuellen Teilzeichenreihe geredet, also old, da merken wir uns jetzt sozusagen die letzte Eingabezahl oder die wir gerade hatten und das wird immer sozusagen im Laufe des Algorithmus die alte sozusagen aufgehoben vom letzten Schritt und die neue, nämlich die aktuelle Akt eben dort unten bestimmt. Also jetzt haben wir dieses Old auf K gesetzt, das ist also im Beispiel konkret die 98, die wir jetzt vorher ausgelesen haben. Und jetzt gehen wir in die Schleife rein, holen uns die nächste Zahl, das ist die 97. Und dann ist die aktuelle Teilzeichenreihe, ist hier genau definiert, die Zeichenreihe, die eben jetzt gerade mit diesem Index, den wir gerade lesen, verbunden ist. Das heißt, wir nehmen die 97, braucht man nicht in der Tabelle nachschauen, weil das Konvention ist. Das ist also die Zeichenreihe, die genau aus dem A besteht. Und die schreiben wir auch gleich auf die Ausgabe raus zunächst mal. Das heißt, wir haben BA jetzt schon auf der Ausgabe stehen, am Anfang von unserem Bananenanbau. Und jetzt kommt der Trick, dass wir unseren Tabelleneintrag erzeugen müssen. Da haben wir gesagt, letztes Teilwort, das wir getroffen haben, plus erster Buchstabe des aktuellen Teilworts. Also holen wir uns die Zeichenreihe, die dem Old entspricht. Das Old ist das 98, was dem entspricht, ist das B. Wir schauen uns unser Akt an, unsere aktuelle Zeichenreihe, das ist das, was dem 97 entspricht, also das A. Und tragen ein P und Q, wobei Q das erste Zeichen von Akt ist. Also Akt ist in dem Fall einelementig, nur das A drin, also das erste Zeichen ist der Buchstabe A. Das heißt, wir tragen BA in die Tabelle ein und erzeugen einen neuen Index. Das heißt, an der Stelle erzeugen wir genau den gleichen Eintrag, den wir beim Kodieren gemacht haben, jetzt beim Dekodieren wieder. Einfach dadurch, dass wir sozusagen um einen Schritt verzögert diese Tabelle aufgebaut haben beim Kodieren, können wir es jetzt beim Dekodieren, haben wir die Information, um diese Tabelleneinträge zu konstruieren. Ja, und das funktioniert jetzt tatsächlich durchgehend, auch an den Stellen, wo es ein bisschen komplizierter wird. Vielleicht gehen wir mal einfach ein paar Schritte weiter. Wir haben also jetzt die Stelle, wo es interessant wird, wir haben diese 257, die wir lesen. Jetzt geht ein paar Schritte, geht es genau so weiter. Aber irgendwo lesen wir mal als nächste Eingabezahl das 257, dann wird unser Akt natürlich, also die aktuelle Zeichenreihe, die dem 257 entspricht, nämlich AN, die ist dann zweielementig. Wir schreiben auf die Ausgabe auch wirklich das AN raus. Und wenn wir jetzt einen Wörterbucheintrag bilden, dann bilden wir P und das erste Zeichen von AN, also dieses Q. Ja, das AN, erstes Zeichen davon, heißt hier Q ist unterstrichen, das erste Zeichen, also das A. Das heißt, in die Tabelle tragen wir unseren alten Puffer plus A ein, also aus unserem Old, da hatten wir von oben noch das 110, das entspricht dem N, und das erste Zeichen von dem AN ist das A, und dann tragen wir also dieses NA ein, die 258. Und Sie sehen, auch da funktioniert das alles nahtlos. Wenn Sie die beiden Tabellen vergleichen nochmal, die wir beim Codieren erzeugt haben, beim Dekodieren, dann werden genau die gleichen Tabelleneinträge erzeugt. Ich glaube, das ist auch jetzt vielleicht die Stelle, wie weit man das in der Vorlesung treiben kann. Das müssen Sie sich einfach in Übungen bzw. auch das Beispiel selber hier aus der Vorlesung nochmal in Ruhe durchspielen, dass Sie wirklich sozusagen im Detail noch mal verstehen, was da passiert. Eine Sache, die man gut dran lernen kann jetzt an dem Beispiel, ist, dass man sich da schnell täuschen kann. Der Algorithmus schaut super aus irgendwie und tut das Richtige. Und dann könnte man jetzt zufrieden sein und sich zurücklehnen. Tatsächlich ist es aber so, dass man Teilzeichenreihen findet, bei denen dieser Dekodierungsalgorithmus ja, fehlerhaft ist einfach. Bei denen der richtige Wörterbucheintrag noch nicht da ist. Also die sind ein bisschen gemein, die Beispiele, die man hat. Das ist also dieses BA, AB, ABA, wo sie also diese Teilzeichenreihe AB, die wiederholt sich, und das BA wiederholt sich auch überlappend. Und an der Stelle haben sie also so eine Struktur drin wie ABA, wo eine Teilzeichenreihe AB und die andere ABA ist. Und genau die legen sozusagen den Algorithmus rein. Es ist jetzt ein bisschen zu viel, das im Detail zu analysieren. Ich glaube, das brauchen wir auch vielleicht nicht jetzt für eine Einführung in die digitalen Medien im letzten Detail verstehen. Es soll Sie sozusagen nur vorwarnen. Es gibt so blöde Fälle. In dem Fall liegt es wohl daran, dass diese Teilzeichenreihe sozusagen mit dem gleichen Buchstaben anfängt, wie sie aufhört. Bei denen funktioniert das nicht. Sobald man aber die Stelle gefunden hat, es funktioniert nur dann nicht, wenn der letzte Buchstabe gleich dem ersten ist, hat man damit auch schon einen Hinweis zur Reparatur. Und ich zeige Ihnen jetzt einfach den reparierten Algorithmus. Es ist tatsächlich so, dass an der Stelle, wo ich den Index aus der Tabelle suche und wenn ich ihn dann nicht finde, kann ich mir das Zeichen sozusagen konstruieren, indem ich diese Eigenschaft einfach ausnutze, dass das erste Zeichen gleich dem letzten ist und kann mir das Zeichen trotzdem erfinden. Also ich nehme das Q nicht mehr als erstes Zeichen von Akt, sondern als erstes Zeichen von unserem P, also letztlich unserem alten Zeichenwort. Das heißt im Prinzip, dass wie es jetzt weitergehen würde, findet man am Anfang des letzten Wortes. Weil das bei dem ABA auch war, da habe ich das A gesucht, wahrscheinlich das letzte Wort ist mit AB angegangen und da finde ich das Zeichen. Dass das funktioniert, überlasse ich jetzt Ihnen mal auszuprobieren. Und was man auch vielleicht an solchen Beispielen merkt, auch wenn man jetzt sagt, Medieninformatik ist sicher was, was viel mit Bildern und Klängen und Gestaltung und so zu tun hat. Wenn man jetzt an solchen Stellen steckt, wie in der Kompression, an einem Algorithmus, der eben wirklich an einer bestimmten Stelle einen Fehler macht und man muss rausfinden, habe ich den Fehler behoben? Da ist dann plötzlich wirkliches Ingenieurswissen gefragt. Da sind solche Sachen wichtig wie systematisches Testen oder im Extremfall auch mit mathematischen Mitteln sozusagen zu verstehen, was das Programm tut, die sogenannte Programmverifikation. Und das sind alles Dinge, die Sie in den Informatikvorlesungen lernen, aufeinander aufbauend. Und deswegen macht es schon guten Sinn, solche Dinge zu beherrschen und zu verstehen, auch wenn Sie Medieninformatik machen. Sie werden zwar wahrscheinlich keinen LZW-Algorithmus selber programmieren, aber irgendwelche Algorithmen, die irgendwelche Datenstrukturen durchlaufen und sich da irgendwas raussuchen, die kommen schon immer wieder vor, auch wenn Sie, was weiß ich, ein Spiel in Flash programmieren oder so. Da stecken Sie auch plötzlich vor solchen Fragestellungen. Und darum ist das Handwerkszeug an der Stelle aus der Informatik eben auch sehr, sehr wichtig. Ja, also lassen Sie sich andererseits auch nicht erschrecken. Das ist jetzt für eine gewisse Zeit in dieser Vorlesung der letzte Algorithmus, den wir wirklich anschauen. Ich mache das aber auch ganz bewusst, dass Sie erstens am Anfang guten Stoff zum Üben haben und auch die Brücke vielleicht zu den Informatikvorlesungen ein bisschen klarer wird. Ja, das war jetzt doch ein relativ ausführlicher Nachklapp zur letzten Vorlesung, aber mir liegt wirklich daran, dass Sie das Thema Kompressionsalgorithmen so weit beherrschen, dass Sie damit eben auch wirklich selber arbeiten und rechnen können. Ja, erfreulicherweise ist es jetzt ein kleiner Bruch in der Vorlesung. Kompressionsalgorithmen haben wir zum gewissen Grad verstanden, denke ich, hoffe ich. In den Übungen sollten sie dann soweit eingeübt sein, dass Sie damit keine großen Schwierigkeiten mehr haben. Und wir haben, wie ich schon angekündigt habe, auch sehr verschiedene Themen in der Vorlesung. Und da ist so ein gewisser Rhythmus drin von, sagen wir, ziemlich großer Konzentration auf technische Dinge und dann auch wieder Sachen, die ja, Hintergrundwissen einfach erfordern, wo man nicht so sehr im technischen Detail alles verstehen muss, sondern einfach ein bisschen verstehen muss, was historische Zusammenhänge sind, was psychologische Hintergründe sind und Ähnliches. Und die Medieninformatik ist ja gerade dadurch spannend, dass man alle diese Elemente drin hat. Also versuchen Sie jetzt, diesen LZW-Algorithmus mal ein bisschen zur Seite zu legen und sich darauf zu konzentrieren, dass Sie das dann in den Übungen oder in der Nacharbeit noch mal genauer anschauen. Und wir schauen uns den Rest der Vorlesung jetzt ganz andere, vielleicht auch spannendere Sachen an. Und zwar wird das Kapitel Zeichen und Schrift uns beschäftigen jetzt. Das passt schon ganz gut zusammen. Ich werde an einer Stelle auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, weil wir vorher von Zeichen und Zeichenreihen geredet haben. Und wir sind ja jetzt bei Digitalisierung und da ist auch die Frage, was heißt das eigentlich, wenn ich eine digitale Codierung eines Zeichens habe? Das haben wir vorher gesehen, war schon die Rede von einem ASCII-Code. Das werde ich jetzt dann auch nochmal genau erklären, was das eigentlich im Detail ist. Und ein bisschen globaler gesehen ist das sozusagen der erste Medientyp, den wir uns jetzt anschauen. Ganz einfacher Medientyp, Text, Schrift. Wir werden dann weitergehen mit anderen Medientypen wie eben Ton und Bild und Bewegtbild. Aber da, wenn wir uns mit dem Text ein bisschen beschäftigen, Sie sehen, von der Reihenfolge her kommt dann ein ganz wichtiges Thema am Ende des Textkapitels, das wird dann vor allem die nächste Vorlesung, Teil auch der übernächsten sein, nämlich Hypertext und insbesondere Hypertext Markup, also die Basistechnologie, die man heutzutage für Webseiten im Wesentlichen noch benutzt, also HTML. Insofern kommt dann am Ende schon wieder was Technisches, aber vielleicht auch was sehr, sehr praxisnah Technisches. Ja, was kann man denn dazu lesen? Jetzt fangen wir natürlich ganz allgemein mal an. Sie sehen schon, da kommt eine ganze Menge über das Thema Typografie und dazu gibt es auch schöne Bücher. Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht. Ein englisches, aus dem ich auch ein paar Folien genommen habe und eins, das, denke ich, wirklich schön zu lesen ist, ein deutschsprachiges Buch von dem Rudolf Paulus Gorbach, der auch sehr bekannt ist in der Typografie. Und also wer sich dafür interessiert, lohnt sich sicher, in das Buch mal reinzuschauen. Ja, was sind solche Zeichen eigentlich, die wir jetzt kodieren? Ja, wir denken jetzt immer an Buchstaben, aber man sollte vielleicht einen kleinen Schritt zuerst mal zurücktreten und feststellen, dass Zeichen natürlich ganz allgemein irgendwelche Symbole sein können, die Nachricht tragen, sozusagen die Information übertragen. Praktisch ja, bildliche Repräsentationen von Begriffen. Und zunächst mal waren ja die ersten Schriften auch wirklich solche Symbole. Sie sehen ja mit den Beispielen, die auf der Folie sind, dass Bilderschriften durchaus heute noch eigentlich eine gewisse Rolle haben. Historisch ist es eben so, dass wir schon ziemlich lang eigentlich Buchstabenschriften haben, allerdings auch vorwiegend eben im Nahen Osten sozusagen von der heutigen Einordnung her. Also die hebräische Schrift und deren Vorläufer, die kanaanitische Schrift, sind so die ersten Buchstabenschriften, die wirklich relevant sind. Da finden Sie auch bei diesen alten Schriften schon Zeichen, die man heute so im Prinzip kennt. Zum Beispiel unser A steckt da in dem Vorläufer vom Aleph drin, liegt aber noch auf der Seite. Da ist also doch immerhin schon irgendwie 1000 Jahre vor Christus ungefähr, so etwas Ähnliches wie unsere Schrift, da gewesen. Was interessant ist, dass man solche Schrift vervielfältigen will, und das ist natürlich in dem Moment, wo man ein Medium hat, insbesondere dann später ein digitales Medium, das ist ein ganz wichtiger Schritt, dass man solche Schriften eben nicht immer abschreiben muss, sondern dass man das mechanisch vervielfältigt, dass man Maschinen dafür hat. Abgesehen von Stempeln und irgendwelchen Holzschnitten war der entscheidende Schritt eigentlich die Druckerpresse. Da ist also der gute Herr Gensfleisch, der unter dem Namen Gutenberg bekannter ist, natürlich ein ganz wichtiger Mann. Und zwar in zweierlei Hinsicht, erstens, weil er Buchdruck überhaupt erfunden hat und dann gleich auch noch die Idee, nämlich bewegliche Typen einzusetzen, also das aus einzelnen Bausteinen zusammenzusetzen, einzelne Teilstempel für die Buchstaben zu haben und die hintereinander zu reihen. Das ist also, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Schritt. Und dann ist natürlich die Frage, wie schauen diese Buchstabenstempel aus? In dem Moment, wo man die so standardisiert, denkt man darüber nach, wie muss ich die gestalten, dass die in beliebiger Aufeinanderfolge schön ausschauen. Und das ist eigentlich die Kunst der Schriftarten, die dann doch eine ganze Zeit später erst vorwiegend in der Renaissance richtig geblüht hat. Also da werden zu nennen solche Namen wie Didot oder Bodoni. Aber auch heutzutage gibt es eben noch sehr bekannte Typografen, die wirklich Schriften entwickeln. Also zum Beispiel die Schrift, die hier auf dem Bildschirm verwendet wird, die Helvetica, ist eine Schrift, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und deswegen Helvetica heißt, weil es für einen Züricher Flughafen entwickelt worden ist. Und wirklich eine Auftragsentwicklung war sozusagen. Jetzt kommen wir noch ein bisschen in die Technik ganz kurz rein. Sowas mechanisch zu reproduzieren ist eine Sache. Man muss natürlich auch die Vorlagen produzieren. Und da gab es so kurz vor 1900 den ganz wesentlichen Schritt, dass man Maschinen gebaut hat, die Typen sozusagen aufreihen können. Da kann ich meinen Text eintippen und es werden die Druckzeilen sozusagen einfach hintereinander gebaut, indem die einzelnen Lettern aneinandergereiht werden und dann sozusagen miteinander verbunden. Zeilengießmaschinen. Linotype ist das wichtige Wort von Mergenthaler, ist ein deutscher Name, aber der hat das in den USA gemacht. Schon vorher gab es was, was wir heutzutage auch eigentlich überall benutzen, was im Druck, was aber kaum jemand damals gesehen hat, dass das so wichtig ist, nämlich die Lithografie, die Veränderung der Oberflächeneigenschaften einer Druckplatte, statt die Höhe und die Tiefe auszunutzen. Ja, bei einem ganz klassischen Hoch- und Tiefdruckverfahren haben sie ja entweder die Farbe auf irgendeiner Erhöhung drauf oder sie drücken sie in die Vertiefungen zwischen zwei Erhöhungen rein und nehmen damit die Farbe ab. Und bei der Lithografie ist es so, dass man die Oberfläche verändert, dass sie an manchen Stellen Farbe aufnimmt, an anderen Stellen nicht. Und das ist dadurch interessant geworden, dass man Techniken gefunden hat, wie man durch Belichten einer Vorlage, und jetzt sind wir schon auch wieder nach dem Zweiten Weltkrieg, Fotosatz war da das Stichwort, dass ich die an manchen Stellen dazu bringe, dass sie Farbe annimmt und an anderen Stellen abstößt, indem ich ein Bild drauf projiziere, das also dann ja, von einem Projektor eben erzeugt wird. Das heißt, ich kann jetzt eine Maschine bauen, die ja, aus Licht sozusagen mir meine Druckvorlage macht. Und da kommt dann relativ ja, bald danach, sozusagen 1965, das erste Mal die Idee, dass man das in Rastern macht, dass es also letztlich digitale Vorlagen gibt. Und damit kommen wir sozusagen an die Stelle, wo das erste Mal digitalisierte Schriften benutzt werden. Das waren noch sogenannte Bitmap-Vorlagen, wo jeder einzelne Punkt beschrieben war. Und erst seit 1975 gibt es Vektorformate für Zeichensätze. Das werden wir auch nochmal, oder für Schriften, das werden wir auch nochmal genauer anschauen, nämlich PostScript und TrueType zum Beispiel. Also wir sehen, es ist eine lange Entwicklung, bis wir dahin gekommen sind, wo wir jetzt sind. Und letztlich ist es auch nicht so ganz trivial, was da eigentlich abgeht, wenn wir nun was lesen. Was passiert da eigentlich? Also wenn wir Schrift haben, dann ist die dafür da, dass wir lesen. Wir sind heutzutage so daran gewöhnt zu lesen. Man merkt, wenn man Kinder in der Schule hat, wie mühsam das ist, das Lesen zuerst mal zu lernen. Wir sind in der Lage, nicht mehr zu buchstabieren, wenn Sie hier an der Hochschule sind. Sie können auch still lesen, Sie können Text lesen, ohne ihn vorzulesen, was im Mittelalter noch überhaupt nicht üblich war. Da haben die meisten Leute, während sie den Text gelesen haben, entweder wirklich laut gelesen oder zumindest die Mundbewegungen gemacht, als würden sie laut lesen. Und dass man den Mund zumacht und sozusagen nur im Kopf mitliest und damit vielleicht auch schneller, als man sprechen könnte, das ist eine Entwicklung, die eben auch schon ganz stark so in die Neuzeit verweist. Und was wir heutzutage machen, dass wir Texte einfach überfliegen können, ist eigentlich eine sehr, sehr moderne Kulturtechnik. Ja, seit so 1870 ungefähr hat man angefangen, wirklich genau hinzuschauen, was da passiert. Und ganz interessant sind die Untersuchungen, die wirklich die Augenbewegungen versuchen zu verfolgen, die beim Lesen passieren. Das kann man heutzutage mit moderner Technik relativ leicht machen, Augenbewegungen zu verfolgen. Damals war allein natürlich ein Gerät zu bauen, mit dem man Augenbewegungen verfolgen kann, schon eine Leistung. Und 1879 eben kam die Erkenntnis, dass es zwei verschiedene Dinge gibt, die unsere Augen sozusagen da tun. Die bleiben an bestimmten Stellen stehen, das nennt man eine Fixation, und dann springen sie ganz schnell wieder an eine andere Stelle mit einer sogenannten Saccade. Es ist nicht so, dass die Augen gleichmäßig über den Text fließen, sondern das ist ein unbewusster Vorgang, das macht jeder von uns, wenn er Text liest, macht jeder von uns auch, wenn er Bilder anschaut, dass die, beim Bild merkt man es zum Teil noch eher, wie die Aufmerksamkeit sozusagen ein bisschen springt. Aber bei Text ist es genauso, dass sie an einzelnen Stellen sozusagen die Aufmerksamkeit ein bisschen einsinken lassen und dann ganz woanders hinspringen. Die Zeiten stehen hier auch, also die Sprünge sind viel schneller natürlich, sind 15 Millisekunden und die Fixationen ziemlich lang, also bis zu einer Viertelsekunde. Man weiß auch, dass so eine Fixation sozusagen den Bereich des Textes umfasst, der meistens weiter nach rechts als nach links geht. Das heißt, man springt dann in unserem Kulturkreis, wenn man von links nach rechts liest, ein ganzes Stück wieder nach rechts. Und es ist auch so, dass die Sprünge durchaus rückwärts verfolgen können. Also Sie sehen jetzt, was da in der Animation gezeigt wird. Das ist ungefähr so, muss man sich das vorstellen. Hoppala, das ist jetzt ein bisschen sehr schnell gegangen hier. So muss man sich das vorstellen, was da passiert, wenn Sie lesen. Das Auge bleibt an einer Stelle stehen, meistens an einem Wortende oder an so einem, insbesondere an so einer Leerstelle, die klar optisch zu erkennen ist, und springt dann ein ganzes Stück weiter. Und natürlich springt das Auge dann auch vom Ende einer Zeile zum Anfang der nächsten Zeile, auch nicht direkt zum Anfang, sondern meistens zum Ende des ersten Worts. Und es gibt Stellen, an denen es ein bisschen unübersichtlich wird sozusagen, also vielleicht gerade, weil hier zum Beispiel kompliziertere Worte drin vorkommen und lange Worte drin vorkommen, dann springt das Auge gelegentlich auch wieder zurück und wiederholt den Vorgang, vielleicht auch mit anderen Fixationen, was wir auch nicht wirklich wahrnehmen. Wir merken bloß, dass es ein bisschen langsamer geht, an der Stelle zu lesen. Es gibt ja Texte, die sich schwerer lesen, insbesondere zum Beispiel fremdsprachliche Texte, merken Sie, wenn Sie lesen, dass das einfach, auch wenn man die Sprache gut kann, einfach ein bisschen langsamer geht als in seiner Muttersprache. Also interessant ist, dass dort das Auge immer so hin und her hüpft. Und das bedeutet, was ganz wichtig ist für unsere Schriften einfach, die wir anschauen, dass das Auge eben geführt werden muss, und zwar nicht bloß sozusagen gleichmäßig gleitend geführt werden muss, sondern dass es Orientierung haben muss, um ganz klar die Stellen zu finden, wo es sich sozusagen einhaken kann. Den Anfang der nächsten Zeile wieder zu finden, Ende von dem Wort zu finden, das ist für das Auge sozusagen oder für die Steuerung des Auges ganz, ganz wesentlich. Eine zweite Sache, die man daran auch sehen kann, ist, dass wir bei geübten Lesern wirklich ganze Worte erkennen, weil wir eben über die Worte eben drüber springen sozusagen und immer einen ganzen Block auf einmal erfassen. Das heißt, es ist, wenn Sie eine bestimmte Zeit vorgeben, können Menschen eigentlich ganze Wörter ungefähr, so ungefähr in der gleichen Zeit erfassen, fast wie Buchstaben. Oder, also hier steht zwei Wörter, entspricht ungefähr vier Buchstaben. Und es ist auch so, dass diese Wörter als Bilder sozusagen erkannt werden. Auch da haben wir wieder das Problem, dass die Grafik, die grafische Darstellung so sein muss, dass dieses Bild leicht zu identifizieren ist, nicht leicht zu verwechseln ist mit anderen Bildern. Das sind alles Forderungen, die direkt aus der Psychologie sozusagen in die Gestaltung der Schrift kommen. Dann ist es so, dass wir letztlich, wenn wir den Text kennen oder das Vokabular kennen, um das es geht, wesentlich schneller lesen können. Dann lesen wir oft auch natürlich was Falsches, und das kommt durchaus vor. Wir glauben, wir haben das genau gelesen, in Wirklichkeit haben wir sozusagen irgendwie extrapoliert, was da wahrscheinlich stehen würde. Das bedeutet, dass die Fixationen kürzer werden und unser Vorwissen uns erlaubt, das Lesen schneller zu machen. Das heißt auch, dass natürlich, wenn man das nutzen will, um das Lesen schneller zu machen, dass das Vorwissen auch sozusagen vernünftig gestützt werden muss. Das heißt, in dem Moment, wo Sie orthografische Fehler haben, Fehler in der Groß-Kleinschreibung oder so, ist dieses Wiedererkennen von Dingen, die mir schon bekannt sind, gestört. Und dementsprechend ist es auch langsamer zu lesen. Gut, dieser Satz Abschlusseffekt, der ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es ist tatsächlich zu messen, dass wir am Ende von dem Satz sozusagen noch so eine Zeit haben, in der der Satz einsinkt. Da merkt man richtig, dass eine längere Fixation passiert. Was bedeutet es für uns? Also die Typografie, nämlich diese Bilder für die Worte zu finden, ist nicht irgendwie bloß eine ästhetische Spielerei, sondern ist extrem wichtig, um das Lesen zu unterstützen. Und das Kernproblem dabei ist eigentlich, eine klare Führung fürs Auge zu geben und leicht wiedererkennbare Bilder sozusagen anzubieten. Die Wortgrenzen zu erkennen zu lassen, zu sagen, wo hört der Satz auf zum Beispiel. Ja, mal um ein Beispiel zu bringen, was übrigens mit Vorsicht zu genießen ist, es steht ja gleich auf der Folie was drunter, aber es illustriert trotzdem so ein bisschen, was man sich unter Wortüberlegenheitseffekt vorstellen muss. Das ist so ein Text, der hundertfach durchs Internet geistert, im Prinzip unklare Quelle hat, auch nicht wirklich ernst zu nehmen ist, muss ich gleich sagen. Aber eins ist natürlich trotzdem verblüffend, darum habe ich ihn immer noch in dem Foliensatz gelassen. Sie können den Text lesen, relativ leicht lesen, obwohl da ziemlicher Blödsinn steht. Was daran liegt, dass Sie relativ schnell erkennen, was die Worte sind, insbesondere die ersten, gemäß einer Studie kann man relativ schnell sich erschließen, was das sein soll. Und wenn man ehrlich ist, ist der Rest des Textes dann gar nicht mehr so furchtbar überraschend, vor allem wenn man sieht, dass da eben immer die Buchstaben durcheinander geworfen sind. Und dementsprechend kann man den Text jetzt trotz schwerwiegender Fehler lesen. Man könnte jetzt sagen, das ist ein Beispiel für den Wortüberlegenheitseffekt. Das ist es mit Sicherheit auch. Allerdings muss man jetzt einfach mal laut dazu sagen, das ist so eine typische Quelle, wie Sie es halt im Internet finden. Ja? Also das ist so eine ganz klassische Falle, wenn Sie jetzt eine Diplomarbeit schreiben und Sie wollen ein Beispiel für den Wortüberlegenheitseffekt und nehmen diesen Text, weil Sie den im Internet gefunden haben, dann könnten Sie Ärger bekommen. Erstens, weil Sie den Text im Internet gefunden haben und sich schwer tun werden, eine richtige Quelle anzugeben. Der steht in Hunderten von Foren, wird der irgendwo gepostet, aber keiner gibt wirklich eine Quelle an. Das liegt daran, dass der auch einfach ursprünglich bloß auf einen Mail-Kettenbrief zurückgeht und wirklich bloß ein schlechter Witz eigentlich ist, oder vielleicht ein guter Witz, kann man auch sagen. Und diese Studie hat es nie gegeben. Es ist auch überhaupt keine wissenschaftliche Aussage, die da ist. Es hat einfach bloß jemand mal diesen Effekt sozusagen beobachtet, den Text gut gefunden und den weiterverbreitet. Also extreme Vorsicht, wenn Sie sowas finden und sich darauf wirklich berufen wollen, schauen Sie nach, wo die Studie ist, welche Universität das ist. Es gibt sogar Leute, die haben dann dazu erfunden, dass das die Universität Oxford gewesen sein soll, die war es aber auch nicht. Diese Studie existiert nicht. Was da ist, ist trotzdem ein nettes Beispiel, wo man eben Wortüberlegenheit erkennen kann und auch sieht, dass wir sozusagen, dass unser Verständnis stark integriert ist mit dem Lesen. Also sobald wir eine Ahnung haben, was da hinter dem Satz steht, was da eigentlich das Grundprinzip ist, lesen wir das ganz fließend weiter, ohne groß zu zögern. Also doppelter Effekt dieser Folie. Erstens vielleicht eine Illustration darüber, wie flexibel unser Leseverständnis ist und vor allem die Warnung vor Quellen im Internet. Jetzt mal ein bisschen seriöser wieder. Zeichen sind Elemente eines Zeichenvorrats. Na, das hatten wir ja schon an verschiedenen Stellen bei der Informationstheorie. Jetzt wollen wir sozusagen diesen Zeichenvorrat irgendwie mit digitalen Mitteln repräsentieren. Das heißt, wir brauchen letztlich Zahlen für die Zeichen unseres Zeichenvorrates. Das nennt man einen Zeichensatz, einen Character Code auf Englisch. Eine Schriftart oder Font oder Typeface, das ist die Abbildung der einzelnen Zeichen auf Bilder, sozusagen auf die gemalten Dinge, die wir dann sozusagen mit den Augen aufnehmen, die ganz verschieden sein können, je nachdem, mit welcher Schrift wir es zu tun haben. Da gibt es so ein bisschen im Deutschen eine missbräuchliche Verwendung eigentlich der Begriffe. Man sagt oft Zeichensatz für das, was Schriftart ist. Also eine Schriftart ist Helvetica oder Times oder alle diese vielen schönen Schriftarten, die Sie aus den Schriftartenmenüs kennen. Aber Helvetica ist kein Zeichensatz. Ein Zeichensatz ist zum Beispiel ASCII. Da gehen wir nochmal im Detail drauf ein. Nehmen wir mal ein Beispiel, also das H, das große H zum Beispiel. Das ist im ASCII-Code, den wir auch gleich nochmal anschauen, das ist Nummer 72. Wenn Sie den jetzt in einer Schriftart anschauen, zum Beispiel in der Times, dann gibt es eben ein bestimmtes Bild dafür, nämlich so. Wenn Sie in der Schriftart Helvetica anschauen, dann ist das Bild einfacher. Helvetica ist die Schrift, die ich die ganze Zeit benutze. Wenn Sie genau hinschauen, was der Gestalter der Helvetica mit dem großen H gemacht hat, dann merken Sie, dass da mehr drin steckt, als jetzt bloß einfach, wie man es sich zunächst mal vorstellen würde, zwei senkrechte Balken zu machen und einen waagrechten Balken dazwischen. Ich habe hier zwei verschiedene Hs. Also wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie den Unterschied zwischen den beiden. Also ich habe, um es zu verdeutlichen, noch eine Linie durchgezogen vom oberen Ende des Querbalkens auf der einen Seite in den rechten Buchstaben rein. Das linke ist das H aus dem Zeichensatz, aus der Schriftart, mal auch den Fehler Helvetica. Das rechte ist das, was man sozusagen naiv konstruieren würde. Und wenn Sie die beiden so nebeneinander sehen, ist die Frage, welches sozusagen harmonischer auf der Zeile irgendwie steht, ein besseres, angenehmeres H ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen wirklich im Einzelfall geht, aber es ist zumindest so, dass Sie dieses H, das Sie ja immer gesehen haben, wenn Sie ein großes Helvetica-H sehen, dass Sie das schon mal überhaupt nicht stört. Das heißt erstens, dass das unsymmetrisch ist, dass nämlich der Balken nach oben aus der Mitte rausgesetzt ein Stück. Und zweitens ist es wirklich so, dass wir das Gefühl haben, dass der Buchstabe irgendwie stabiler dasteht sozusagen. Was mit einem Gesetz zusammenhängt, das man einfach nur aus der Gestaltungslehre kennt, das Gesetz der optischen Mitte, die liegt nämlich nicht wirklich in der Mitte, sondern die liegt ein bisschen oberhalb. Also für uns ist es sympathischer eigentlich sozusagen, die Mitte ein Stückchen weiter oben zu sehen. Womit das genau zusammenhängt, kann ich Ihnen auch nicht erklären. Das kann vielleicht ein bisschen was mit der Perspektive zu tun haben, dass wir immer einen Horizont sozusagen oder irgendeinen Fußbereich haben, der von Dingen abgeschnitten wird und deswegen von vornherein annehmen, dass die Mitte sozusagen irgendwo anders sitzt als genau da, wo man sie ausrechnen würde. Aber es ist einfach ein Gesetz, das man kennt und das in diesen Schriften wirklich berücksichtigt ist. Ja, schauen wir mal, vor der Pause mache ich vielleicht jetzt noch eine Sache, nämlich Ihnen nochmal zu erklären, jetzt habe ich ein kleines bisschen gesagt, was eine Schriftart ist und was da drin steckt, aber es gibt natürlich diese Zeichensätze und ich habe jetzt schon so oft irgendwie ASCII erwähnt, dass man das natürlich auch erklären muss, was das ist. Abkürzung habe ich schon gesagt, American Standard Code for Information Interchange, den gibt es schon seit 1963 und dort werden Zeichen mit also die Buchstaben unseres lateinischen Alphabets mit 7 Bit repräsentiert. Und was Sie dort immer wieder finden, sind diese Darstellungen, das ist was, an das Sie sich auch gewöhnen müssen, ich weiß nicht, das in der Übung schon war, dass Sie so ein Zeichen finden wie X41. X41, was heißen soll, das ist eine Hexadezimalzahl, also im 16er-System. Das 16er-System ist deswegen praktisch für uns, weil wir da besser aufs 2er-System umrechnen können. Also wenn Sie das 16er-System haben, dann geht es natürlich... So, jetzt käme 10. So. Und die A ist 10, B ist 11, C ist 12, D ist 13... E ist 14, F ist 15 und beim 16. ist das, sind wir sozusagen dann bei dem, was man wieder wie eine 10 schreibt, eine 1, 0. Das ist dort die 16. Ja, das ist eben so wie die 10, ja, eben sozusagen der Anfang der nächsten Stufe, Zahlenstufe ist. Und das heißt, wenn Sie sowas finden, so ein, meistens schreibt man so ein X davor, das deutet irgendwie anders an, dass das eine Hexadezimalzahl ist, dann ist das eigentlich nicht die 41 so richtig, sondern es ist 4 mal 16 plus 1. Und Sie können sich das auch direkt dann sozusagen als Bitfolge vorstellen. Die 1 ist nämlich sowas und die 4 ist sowas. Das heißt, Sie können jede dieser beiden Ziffern können Sie ganz leicht auf jeweils 4 Bit abbilden und haben damit eine Kurzschreibweise für ein ganzes Byte von eben 8 Bit. Darum ist das, diese Hexadezimalschreibweise ziemlich praktisch, weil ich ein Byte, diese Kombination hier 01000001, das ist ja doch relativ schwierig vorzulesen und zu merken und zu erkennen, die kann ich in einer mnemotechnisch viel besseren Art und Weise hinschreiben, indem ich diese zwei Vierergruppen jeweils im Hexadezimalsystem hinschreibe. Das begegnet Ihnen in der Informatik eigentlich dauernd, diese Schreibweise. Darum erkläre ich es so ein bisschen ausführlicher und Sie sehen, dass es hier auch an vielen Stellen immer wieder dieses X da eine Rolle spielt. Ja, und beim ASCII-Code, um auf den zurückzukommen, braucht man eigentlich nicht alle 8 Bit, sondern wir brauchen bloß 7 Bit, weil die eigentlich zunächst mal ausreichen, um alle Zeichen des Alphabets und noch ein paar Sonderzeichen dazu zu repräsentieren. Das hat man am Anfang mal gemeint und das ist natürlich auch von der englischen Sprache getriggert, die nun wenige richtige Sonderzeichen überhaupt nur hatte. Sowas wie ein scharfes S oder ein Umlaut A oder so gibt es da ja nicht. Das ist natürlich im internationalen Einsatz dann komplizierter geworden, deswegen hat man relativ bald unter einem internationalen Standard das 8. Bit mit dazugenommen, damit man mehr Zeichen hat. Das ist ja auch praktisch, wenn man die 8 Bits, eine schöne Einheit auf dem Rechner, und hat damit mehr Platz und kann die Sonderzeichen westeuropäischer Sprachen unterbringen und hat es aber auch so gemacht, dass die Zeichen, die im ASCII-Code schon vorbelegt sind, dass die da bleiben, wo sie sind. Ja, und da kam diese ISO 88591 zunächst mal raus, die ein Standard für westeuropäische Sprachen ist. Ich zeige gleich nochmal ein Bild. Und die wurde in relativ kurzer Zeit, also vor relativ kurz zurückliegender Zeit, nochmal aktualisiert. Das nennt sich Latin 9 oder die ISO-15, in denen ein paar Neuerungen eingeführt wurden. Insbesondere ist da ein Eurozeichen mit drin. Das ist ein typisches Zeichen, was vor wenigen Jahren erst neu eingeführt wurde. Und da gibt es eben auch einen ISO-Code dafür, nämlich das Byte A4. Leider ist die Welt an der Stelle furchtbar kompliziert, weil Hersteller sich nicht unbedingt an diese Standards halten, insbesondere ein Hersteller, der aber dummerweise den Markt der Betriebssysteme dominiert und sich das deswegen leisten kann. Windows benutzt also einen vollkommen anderen Zeichensatz, ja nicht vollkommen anderen Zeichensatz, das würde noch gehen, sondern einen, der eben nur teilweise kompatibel ist. Und zum Beispiel das Eurozeichen finden Sie auf XA0 in diesem Zeichensatz, dem herstellerspezifischen Zeichensatz. Also eine beliebte Quelle von Problemen und das haben, sehen Sie an vielen, vielen Stellen, dass irgendwelche Mailtexte oder irgendwelche anderen Texte einfach immer wieder verstümmelt rauskommen, dass Sonderzeichen wie der Euro oder das E an der falschen Stelle stehen. Das hängt mit diesen Problemen hier zusammen. Man hat sich damit nicht zufrieden gegeben und hat weitere Codes erfunden, die noch mehr Sprachen einbeziehen sollen, insbesondere zunächst mit dem sogenannten Unicode, der dann schon 2 Byte spendiert für ein Zeichen. Und man auch gesagt hat, wenn man vorne alles 0 lässt und hinten den ASCII-Code dran hat, dann ist man immer noch bei der alten ASCII-Codierung, also das A ist zum Beispiel immer noch 4-1 dort. Und dieses alte Unicode-System, das nur 2 Byte hatte, wurde dann nochmal erweitert, auch in der internationalen Norm. Das heißt heutzutage eigentlich auch oft Unicode, das ist das Universal Character Set, UCS. Dort haben Sie verschiedene Stufen, bis zu 64 Bit können Sie für ein einziges Zeichen spendieren. Und damit haben Sie einen unglaublichen Raum einfach, um Zeichen und Alphabete abzubilden. Das heißt, man kann alle Schriften, die die Welt jemals erfunden hat und wahrscheinlich die meisten Menschen erfinden, noch dazu, da drin abbilden. Es sind im Moment nur 99.000 Zeichen definiert, was nur ein kleiner Teil des Raums ist, den man da hat. Und dieses UTF-8, das Sie öfters finden, ist eine verkürzte Schreibweise eigentlich dieses Universal Character Sets. Also noch ein bisschen zu illustrieren, in dem Fall ist übrigens überhaupt kein Problem, die Wikipedia als Quelle zu nehmen, weil das ziemlich unstrittige Inhalte sind. Also das Zeichen A zum Beispiel, das finden Sie jetzt im klassischen ASCII-Code, an der Stelle hexadezimal 6,1. Sie sehen, Sie gehen hier in die 6 und in die 1, dann haben Sie das kleine A, was aber dezimal der Zahl 97 entspricht, also 6 mal 16 plus 1. Und hier nochmal der Binärcode dazu, wo Sie hinten zum Beispiel die 4 Bit von der 1 ganz leicht schon erkennen können. Das ist also die klassische ASCII-Tabelle. Sie sehen, da gibt es auch ein paar Sonderzeichen, die zum Beispiel Formfeed heißt das hier oder Backspace oder horizontaler Tabulator, Linefeed, hier unten Delete, die zum Teil noch Bedeutung haben, zum Teil aber auch nicht mehr so wichtig sind, weil die mehr für die Übertragung da waren. Das sieht man Acknowledge und Not Acknowledge, ACK und NACK. oder Bell, eine Klingel, naja, das kommt auch mehr vom Fernschreiber. Aber zum Beispiel Linefeed ist ein Zeichen, das man natürlich immer noch heutzutage trifft, das LF, das Zeichenende. Ja, und das ist ein Beispiel für Isolettin 9. Da sieht man, wie viel größer der dann wird, natürlich doppelt so groß. Und da sind auch in Farbe markiert sozusagen die Stellen, an denen es Probleme geben könnte mit der alten Version. Man sieht insbesondere das Eurozeichen, aber auch ein paar Zeichen aus skandinavischen und slawischen Sprachen, die da drin neu belegt wurden. Und da muss man also dann an den Stellen schon wissen, ob man mit Isolettin 1 oder Isolettin 9 zu tun hat. Und das hier ist ein Beispiel wirklich in den Unicode rein. Es ist nur ein kleiner Auszug. Wenn Sie das interessiert, das Thema, dann können Sie unter unicode.org sich dort schlau machen. Bloß um zu zeigen, welche Vielfalt an Alphabeten man dann sozusagen abbilden kann. Sie sehen also, dort sind zum Beispiel die verschiedenen Arten indischer Schriften abgebildet, verschiedene arabische Schriften, Hebräisch ist drin. Es sind also eine ganze Reihe von Dingen, die man normalerweise nur selten treffen wird, die vielleicht auch nur für Spezialzwecke eine Rolle spielen, zum Beispiel Linea B, was also eine alte Schrift aus dem Mittelmeerraum, aus Kreta ist, eine der ersten Schriften in Europa. Die stecken da alle mit drin und das wird auch laufend erweitert und ist durchaus so ein bisschen Hobby auch für manche Leute, eben Schriften zu erhalten, Alphabete zu erhalten, indem man deren Unicode-Definition festlegt und sie damit der Digitalisierung natürlich auch besser zugänglich macht. Interessant ist für uns nur dieses UTF-8-Prinzip, weil diese Unicode-Zeichen natürlich riesig lang wären. Wenn man 64 Bit für jedes einzelne Zeichen spendieren muss, macht man das so, dass man nun Kurzversionen hat. Das heißt, man baut die Zeichen so auf, dass es am Anfang ein paar Bits gibt, an denen kann man erkennen, wie lang der Rest werden wird. Ja? Also wenn am Anfang eine 0 ist, dann ist es sowieso nur ein Byte und damit haben Sie das klassische ASCII wieder abgebildet da drin, ist das ganz klassische ASCII drin. Wenn Sie am Anfang eine 110 haben, dann folgt ein zweites Byte und das geht auch immer mit 10 an. Da sind auch Beispiele da unten, an der Stelle hat man schon die meisten Zeichen, wie zum Beispiel das E oder so ist da in diesem 2-Byte-Bereich. Und dann gibt es noch einen anderen Code, eben 1110, das bringt es auch wieder zum Beispiel für so eine Fano-Bedingung oder Fano-Bedingung hier, dass sie 3 Byte haben, zum Beispiel für das Eurozeichen sind sie schon in dem Bereich, wo sie 3 Byte für das eine Zeichen ablegen müssen, aber nur für das eine Zeichen, die ganzen Buchstaben drumherum, können sie wieder mit 1 Byte ablegen. Und Sie sehen, es gibt entsprechende Codes, die dann bis zu eben wirklich den vollen 64-Bit sozusagen raufgehen und die Sie dann wirklich nur brauchen, wenn Sie diese exotischen Schriften benutzen. Also das ist momentan so der Stand der Kunst bei Zeichensätzen. Basiert immer alles noch auf ASCII, aber hat die Möglichkeit praktisch ja, unendlich viele fast oder jedenfalls unüberschaubar viele andere Alphabete mit zu umfassen und nur an der Stelle auch den Speicherplatz zu verwenden, wo man es wirklich braucht. So, jetzt habe ich ganz lange auf Sie eingeredet, ist eine gute Stunde vorbei. Und ich glaube, es ist auch eine Stelle, an der jetzt das Thema noch ein bisschen springt, weil wir dann wirklich in die Typografie einsteigen. Darum ist das jetzt, glaube ich, der gute Moment für die Pause. Wir machen also dann um 9:50 wieder weiter. Ja, der ist schon da. Ja, machen wir also weiter. Wir haben Zeichen, Schriftart, Glyphen gehabt und jetzt geht es wirklich um die Glyphen eben. Glyphen waren diese Bilder. Bevor man Bilder zeichnet für Buchstaben, wir haben das schon angeschaut, zum Beispiel für ein H, ist natürlich die Frage, in welchem Raster macht man das überhaupt? Also was sind Maßeinheiten? Ganz kurz nur, wenn Sie in der Typografie irgendwelche Maße finden, das kennen Sie ja schon von Schriftarten, auf so ganz normal PC-Schriftarten, dann ist immer die Rede von Punkten. Wenn Sie heute einen Punkt treffen sozusagen, dann ist das in der Regel ein amerikanischer Pika-Punkt, der Point, also ein 1/72 des amerikanischen Zoll. Ja, amerikanisches Zoll sind 2,5 Zentimeter ungefähr und davon ein 1/72 sind so um die 0,3 Millimeter. Das ist also wirklich ein absolutes Maß, so ein Punkt. Es gibt aber eine Menge andere Punkte auch, bei denen wir jetzt vielleicht nicht im Detail reden müssen. Im Prinzip hängt es damit zusammen, dass ein Zoll in verschiedenen Ländern eben verschiedene Größen hatte. Zum Beispiel die europäischen Didot-Punkte, die waren am französischen Zoll orientiert. Interessant ist, dass man natürlich auch oft Höhen relativ zu anderen Buchstaben haben will, sagt, was ist das sozusagen, volle Höhe, halbe Höhe oder so. Und da gibt es so Maße, die an den Buchstaben ausgerichtet sind. Ein X, sagt man oft, ist die Höhe der Glyphe fürs X. Und ein M, großes M, ist die Höhe der Glyphe für ein großes M. Dass man sozusagen ja, das absolut messen kann. Zwei ganz typische bei Groß- und Kleinbuchstabenhöhen, die vorkommen. Die Drucker sprechen auch ein bisschen eine eigene Sprache. Wenn die von Großbuchstaben sprechen, sagen sie Majuskel, von Kleinbuchstaben Minuskel trifft man manchmal. Oder auch Versalie und Gemeine. Was inzwischen sich durchgesetzt hat, weil die Textverarbeitungsprogramme das können, ist, dass man Kapitälchen kennt. Das sind Großbuchstaben, die sozusagen eingesetzt werden wie Kleinbuchstaben. Also Großbuchstaben, die auf ein X sozusagen verkleinert werden. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Punkten, die ich jetzt vielleicht gar nicht so im Detail, einführen will. Ein Begriff, den man unbedingt kennen soll allerdings, sind die sogenannten Serifen. Was sind denn Serifen? Also das ist eine Serifenschrift. Und wenn Sie die anschauen, dann finden Sie so schicke Verzierungen, die eigentlich zunächst mal bloß dekorativ wirken. Also insbesondere haben Sie da Verlängerungen hier, aber auch so senkrechte Elemente an dem E dran. Letztlich deuten die sozusagen die Linien, die Leselinien an und auch den Rand des Buchstabens und haben den Zweck, wie alle diese typografischen Tricks, dem Auge bessere Führung zu geben. Das ist also so eine Serifenschrift, in der Sie nun ganz deutlich sehen, dass die praktisch an jedem Buchstaben dran sind und dass die Serifen hier oben, wenn man sie hintereinander sieht, wirklich so ein bisschen eine Mittellinie andeuten und hier unten auch die Grundlinie bedeuten. Es wird sozusagen im Gesamtbild so gestrichelt mit angegeben und damit hat das Auge eine bessere Führung. Wir haben uns ja schon damit befasst, dass das Auge eben immer vor und zurück springt. Also insofern sind die Serifen eben nicht bloß Luxus sozusagen, sondern haben auch durchaus einen positiven Effekt auf die Lesbarkeit. Ja, diese Höhe 1x habe ich nochmal eingezeichnet hier, die Mittellänge sagt man auch dazu. Die 1m ist die Versalhöhe, kann man die auch nennen. Ein Begriff, den man manchmal braucht, ist die Unterlänge. Es geht also die Schrift sozusagen bei manchen Buchstaben ja nochmal unter die Versalhöhe runter. Die Oberlänge ist von der Mittellänge bis zur Versalhöhe sozusagen die Differenz. Und ganz selten gibt es mal Buchstaben wie hier, die über die Oberlänge noch ein Stückchen rausgehen, insbesondere bei Serifen. Sieht man hier die Serife von dem D. Das nennt man Überschuss. Und es ist auch so, dass wenn Sie Kreise haben sozusagen, dass die nicht immer symmetrisch sein müssen, sondern dass das oft gekippte Symmetrieachsen hat, also nicht sozusagen symmetrisch in horizontale oder vertikale Achse sind, sondern eine gekippte Symmetrieachse haben. Man spricht da von der Schwellstrichachse oder Schattenachse. Sie sehen, von der Stelle, wo die Achse den Buchstaben, die Glyphe schneidet, weg wird schwillt der Strich an, deswegen Schwellstrich. Und dadurch kann man auch sozusagen Glyphen nochmal charakterisieren, wie schräg sozusagen die Schwellstrichachse liegt. Also wenn man genau hinschaut, gibt es eine ganze Menge Details eigentlich, die so eine Schrift ausmachen. Wichtig ist natürlich auch, wie breit ein Buchstabe ist, die Buchstabenbreite. Und es gibt einen minimalen Abstand sozusagen, den diese Glyphe braucht, vorne und hinten, um nicht mit dem anderen Glyphe zusammenzufließen. Und die heißt komischerweise Dikte. Das ist also kein Schreibfehler, das ist wirklich dieses Wort Dikte oder auch Advanced with auf Englisch. Ich habe mal versucht, die englischen Begriffe, wo ich sie gefunden habe, mit dazu zu schreiben. Und wenn man jetzt sagt, wir haben eine 12-Punkt-Schrift, was ein Punkt ist, habe ich vorher schon definiert. Das ist wirklich die Oberkante Oberlänge bis Unterkante Unterlänge, also wirklich hier von dem unteren Ende des Gs bis zum oberen, bis zur Höhe sozusagen, wo das L aufhört, der Überschuss ist nicht mehr dabei. Also das ist das, was gemessen wird, wenn man sagt, die Schrift ist jetzt 12 Punkte. Das ist alles relativ scharf definiert. Jetzt kann man die Schriften auch noch einteilen. Ganz grob gibt es zunächst mal die wichtigsten Schriften für uns, die sogenannten Antiqua-Schriften, und dann noch Sonderschriften, zum Beispiel sowas wie gebrochene Schriften oder auch Effektschriften, die wirklich nur für Dekorationszwecke da sind oder um irgendwie einen historisierenden Effekt zu erzeugen bei der gebrochenen Schrift. Wichtig sind die Antiqua-Schriften, und dort gibt es wieder zwei ganz große Klassen, die wichtig sind. Das sind die, die Serifen haben und die keine Serifen haben. Die, die Serifen haben, nennt man meistens klassische Antiqua-Schriften. Da gehört also die berühmte Times dazu, aber auch andere, Palatino wäre ein anderes Beispiel. Und Schriften ohne Serifen, da wäre die Helvetica drin, die jetzt schon ein paar Mal erwähnt wurde, oder eine speziell fürs Web optimierte Schrift, die Verdana zum Beispiel, ist auch eine serifenlose Antiqua-Schrift. Und häufig werden die auch Grotesk-Schriften genannt. Also klassische Antiqua versus Grotesk heißt einfach, hat es Serifen oder hat es keine Serifen. Und eine Unterart der Antiqua-Schriften sind noch Schreibschriften, irgendwelche Skriptschriften, die nun auch wieder eigentlich mehr für Verzierungszwecke sozusagen benutzt werden. Da gibt es noch weitere Unterscheidungen, das sind jetzt auch Terminologien, die schon der DIN-Norm sozusagen auftauchen, und zum Beispiel wird man dann noch, wenn man jetzt Palatino und Times unterscheiden will, kann man wirklich auf die Zeit zurückgehen, wann die Schriften entwickelt wurden, also französische Renaissance oder Barock. Das interessiert uns vielleicht nicht im letzten Detail. Wichtig ist aber, dass man eben zunächst mal Antiqua, klassische Antiqua und Grotesk kennt. Dann ist es so, wenn Sie eine Schrift vorliegen haben, dann kann die natürlich in verschiedenen Schriftschnitten da sein. Schriftschnitte unterscheiden sich in drei Parametern: Linienstärke, Schriftbreite und Schriftlage. Also Linienstärke heißt, dass sie mager oder fett ist oder auch halbfett. Die Schriftbreite heißt, dass sie schmal läuft oder breit läuft, also dass die Dichte der einzelnen Glyphen eben verschieden ausgelegt ist. Also in der breiten Schrift ist ein S breiter eben als in der schmalen Schrift, also die gleiche Buchstabe. Und die Schriftlage, damit ist die Unterscheidung Normalschrift und Kursivschrift gemeint. Natürlich kann man die Sachen auch kombinieren. Und wie gesagt, bei schmal, breit oder mager, fett, das ist bei der Breite und der Stärke, gibt es auch Zwischeneinstellungen noch. Moderne Schriften, also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Univers anschauen, die liegen in vielen verschiedenen Schnitten vor, dass Sie bei der Gestaltung eines Dokuments eben die Wahl haben, ohne jetzt die Schrift wechseln zu müssen, eben zum Beispiel eine breitlaufende, eine schmallaufende, eine magere, eine fette Schrift und alle Kombinationen davon zu haben. Also die Univers bietet 21 vordefinierte Schritte und auch Linienstärken, nicht bloß mager und fett, sondern in Einzelstufen, die Sie wirklich durch Ziffern dort wiederfinden. Es gibt auch moderne Schriften, zum Beispiel Lucida ist da zu nennen, die die klassische Unterscheidung, klassische Antiqua und Grotesk, also mit Serifen und ohne Serifen, nicht wirklich mehr mitmachen, sondern wo in einer großen Schriftfamilie eine Serifenschrift und eine serifenlose Schrift beisammen ist, die natürlich optimal aufeinander abgestimmt sind. Unabhängig jetzt von der Schrift selber sozusagen, von den Glyphen, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die Schrift enger oder weniger eng zu setzen. Eng, normal oder gesperrt, sagt man. Das heißt einfach, dass der Abstand zwischen den Glyphen eben erhöht oder erniedrigt wird. Normal heißt, dass das durch die Dichte, also wirklich so, wie es im Zeichen in der Schrift für die Glyphen vorgeschrieben ist, da haben Sie gesehen, gibt es einen Minimalabstand, dass es so gesetzt ist. Eng heißt, es ist weniger als die Dichte, wo die Buchstaben unter Umständen zusammenfließen, und gesperrt heißt, es ist mehr als die Dichte. Was man auch wissen muss, wenn man mit Schriften zu tun hat, ist, dass wir es mit Proportionalschriften meistens heutzutage zu tun haben. Da ist die Dichte individuell, je Zeichen, wie Sie es hier sehen, das L ist einfach, braucht weniger Platz auf der Zeile als das M. Dementsprechend ist es aber sehr schwer vorherzusagen, wo dann sozusagen der Platz ist, nachdem Sie 5 Zeichen weit gehen in dem Text. Das ist einfach abhängig davon, welche Zeichen da sind. Das merkt man spätestens dann, wenn man Tabellen ohne Tabulatoren, sondern bloß mit irgendwie Leerzeichen formatieren will, dass das fürchterlich schwierig wird. Und für solche Fälle gibt es auch Nicht-Proportionalschriften, bei denen die Dichte gleich für alle Zeichen ist. Die sind die häufigsten, die man da trifft, sind an den klassischen Schreibmaschinenschriften angelehnt, wo man einfach aus dem Prinzip des mechanischen Transports eine gleichmäßige Schriftbreite haben wollte. Gibt es aber heute eben immer noch ganz praktische Anwendungen, zum Beispiel wenn man so Programmcode anschaut, wird der so häufig in Nicht-Proportionalschriften angegeben, einfach weil es da wichtig ist, Dinge untereinander einzurücken, und das geht viel bequemer, wenn ein Leerzeichen und ein I und ein M und ein L einfach alle gleich breit sind. Wenn Sie Text haben, der gelesen werden soll, fließend gelesen werden soll, dann ist natürlich eine Proportionalschrift angemessen. Noch ein paar nette Begriffe. Wenn Sie Text brav so setzen, wie es jetzt gerade beschrieben wurde, nach der Dikte, dann passiert Ihnen sowas, dass da hört das A auf, da geht das T an, wenn Sie Rat schreiben, und Sie müssen einen kleinen Abstand dazwischen lassen. Und rein optisch gesehen hat man so das Gefühl, als wird das T ein bisschen wegfallen. Also es wäre dann ein größerer Abstand zwischen dem A und dem T, als irgendwie gut tut. Einfach deswegen, weil halt das A so nach links ziemlich weggeht und damit viel weißer Platz sozusagen ist zu dem T hin. Und um das auszubessern, gibt es eine Technik, die nennt sich Unterschneiden, dass der zweite Buchstabe in den ersten Buchstaben reinragen kann, die erste, zweite Glyphe in die erste Glyphe reinragen kann. Kerning heißt das auch. Das ist interessanterweise was, was heutzutage kein Problem mehr darstellt, was die meisten modernen, sogar Textverarbeitungssysteme, auf jeden Fall Satzsysteme, ganz gut können schon. Das ist aber noch nicht so lange her. Also das war natürlich, als man keinen Fotosatz gemacht hat, extrem schwierig zu realisieren, kann man sich vorstellen, wenn man die Dinge hintereinander setzen musste. Und ist insofern also sozusagen eine relativ moderne Technik. So, was damit ganz eng zusammenhängt, sind sogenannte Ligaturen. Da werden auch zwei Buchstaben ganz eng zusammengenommen, und zwar Buchstaben, die sozusagen ein optisches Bild geben. Also wenn Sie jetzt hier das FL anschauen zum Beispiel, dann ist es schöner, das F mit dem L wirklich zu verschmelzen. Das heißt, Sie haben eigentlich ein Zeichen FL. Oder FI ist auch so ein Beispiel, wo man das I wirklich in das F sozusagen reinschiebt und ein kombiniertes Zeichen FI hat. Wenn Sie moderne Schriften anschauen, gute Schriften, dann haben die sehr häufig eben die Ligaturen wirklich als Zeichen mit dabei. Das heißt, dieses FL und das FI sind Zeichen, die wirklich in dieser Zeichensatztabelle vorkommen auch. Und es ist dann die Frage sozusagen der Software oder auch des Designers, ob diese Ligaturen wirklich ausgenutzt werden. Das ist noch nicht so lange her. Da konnten Textverarbeitungsprogramme, abgesehen von dem schon immer sehr raffinierten Tech, überhaupt nicht. Inzwischen ist es so, dass, denke ich, in Word und ähnlichen Systemen das auch schon unterstützt wird. Also wenn Sie da ein bisschen drauf aufpassen, wenn Sie feststellen, dass Sie ganz automatisch Ligaturen sozusagen verordnet bekommen von der Software. Und eigentlich steht ja dann schon was anderes da, wenn Sie jetzt die binäre Repräsentation anschauen, als Sie geschrieben haben. Das heißt, das getrennte F und I finden Sie nicht mehr, sondern ein Sonderzeichen für FI zusammen. Also wenn man genau hinschaut, ist in der Typografie schon allein so von der Begrifflichkeit eine ganze Menge an Dingen da, die man vielleicht gar nicht so wahrnimmt im ersten Moment. Es ist aber auch eine Frage natürlich, was mache ich denn eigentlich am besten, wenn ich eine Schrift auswähle? Was gibt es denn da für Faustregeln? Und was hier steht, sind jetzt einfach so Handreichungen, absolut keine Lehrsätze, an die man sich immer halten muss. Aber mal so eine grobe Orientierung, auch aus einfach Lehrbüchern der Typografie so ein bisschen genommen. Erste Regel, wann nehme ich eine Serifenschrift und wann eine ohne Serifen? Wenn Sie lange Texte haben, also Prosatexte über Seiten geht, schlagen Sie irgendein Buch auf, das wird in der Regel, irgendein Roman auf, das wird in der Regel eine Serifenschrift sein. Blöcke, Textblöcke auf der Zeitung sind auch Serifenschriften. Für kurze Texte, prägnante Texte, Stichworte eignen sich eher serifenlose Schriften. Schauen Sie eine Zeitschriften-Titelseite, Zeitung-Titelseite an, Süddeutsche oder so, dort sind die Textblöcke in der Serifenschrift gehalten und die Überschriften in Groteskschrift. Also das ist einfach klassische Regel sozusagen. Ganz wichtig ist, Schriftarten nicht zu mischen, möglichst. Oder wenn Sie es mischen, dann haben Sie nur wenige, zum Beispiel eben eine für die Überschriften, eine für den Text, Fließtext, und die sind deutlich zu unterscheiden, wie Helvetica und Times, sodass man es auf den ersten Blick sieht und es auch eine Funktion trägt. Dann kann man mit zwei Schriftarten leben. Womit man nicht gut leben kann, ist, wenn ganz viele Schriftarten auf einer Seite zusammengemischt werden. Lässt sich manchmal nicht ganz vermeiden, mit Werbung zum Beispiel oder so, aber bei den Teilen, die man gestalten kann, ist das ganz wichtig. Ja, Zeilenabstand stehen hier Regeln, also durchaus, um die Führung fürs Auge zu erzeugen, 1 bis 4 Punkt Durchschuss bei 9 bis 12 Punkt großen Schriften steht hier. Und die Wortabstände steht hier auch eine Faustregel, geviert, habe ich vorher auch auf der Folie gehabt, was das ist. Also der muss halt groß genug sein, dass man es erkennen kann. Ich gehe jetzt gar nicht in die Details, die da stehen, das haben Sie ja wahrscheinlich gelesen oder können es nachlesen, wenn Sie es mal brauchen. Was mir wichtig ist noch, sogenannte Auszeichnungen, also nun bestimmte Schriftschnitte zu benutzen, die vom normalen Schriftschnitt abweichen, wie zum Beispiel eine Kursivschrift oder eine Fettschrift. Dort sollte man sehr vorsichtig sein. Kursiv geht, Halbfett ist auch noch ganz schön, aber wenn Sie solche Dinge machen wie eine Konturschrift oder eine Unterstreichung, das ist in der Regel die Schattierung, die hat wohl dieses PowerPoint hier noch gar nicht mehr richtig wiedergegeben. Also es gibt ein paar so Sachen, die Ihnen die Programme anbieten, was Sie mit einer Schrift machen können. Lassen Sie das lieber bleiben, also zum Beispiel eine Unterstreichung stört einfach den Fluss fürs Auge ganz enorm und macht das ganze Bild unruhig und einfach schwer zu erkennen. Was man wissen sollte, wenn man nun Schriften auf dem Rechner irgendwie angeht, ist, dass diese Schriften grundsätzlich nach 2 verschiedenen Prinzipien aufgebaut werden können. Das erste Prinzip trifft man inzwischen nur noch selten, nämlich die sogenannten Bitmap-Schriften, Bitmap-Fonts. Häufiger sind heutzutage die Vektorschriften. Der entscheidende Unterschied ist, eine Bitmap-Schrift ist quasi Sie haben die Rasterfläche sozusagen, die dieser Glyph einnehmen soll, und Sie geben für jeden einzelnen Punkt der Fläche, sozusagen für jedes Pixel, an, ob da eingefärbt ist oder nicht. Könnte auch farbig eingefärbt sein, aber im Wesentlichen ist es meistens einfach schwarz-weiß. Das heißt, Sie haben natürlich für jede Größe müssen Sie ein eigenes Bitmap haben. Das ist in manchen Spezialfällen, wenn man eine Schrift zum Beispiel ganz fix in einer Größe braucht, durchaus immer noch sinnvoll. Ein Problem ist natürlich, dass wir häufig die Größe sehr flexibel handhaben wollen und die Schrift zum Beispiel ganz groß haben wollen, auf, was weiß ich, 96 Punkte skalieren wollen. Und das kommt aber nur relativ selten vor. Dann wäre es also ein ziemlicher Aufwand, jede der Schriften, die Sie haben, in diesem Riesenformat wieder als Bitmap vorweg zu haben. Deswegen hat man in nicht allzu weit zurückliegenden Jahren angefangen, Schriften als Vektorschriften zu definieren. Das heißt, die Glyphen sind nicht dadurch gemalt sozusagen als Bilder Punkt für Punkt, sondern die werden als Konturen angegeben. Sie haben Punkte, entlang derer gezeichnet wird. Ich habe gleich ein Beispiel dafür. Das Schöne ist, dass das problemlos skalierbar ist auf beliebige Größen und dass Sie auch Füllen mit beliebigen Farben zum Beispiel leicht machen können, wobei das mit bei Bitmap-Schriften die Verarbeitung natürlich auch nicht so schwer wäre. Also das oben Beispiel für eine Bitmap-Schrift, das unten eine Andeutung dafür, was eine Vektorschrift ist, dort haben Sie also bloß bestimmte Punkte angegeben und Vorschriften darüber, wie diese Punkte zu verbinden sind. Diese Vektorschriften, die jetzt vielleicht gerade ein bisschen exotisch klingen, die hat jeder von Ihnen auf dem Rechner. Die beiden klassischen Formate dazu sind PostScript und TrueType. Insbesondere das TrueType, denke ich, ist sehr, sehr bekannt. Also ich will vielleicht ganz kurz mal die Historie erklären, bloß um Ihnen zu zeigen, was da für Kämpfe oft auch dahinter stehen, bevor sowas wirklich sich durchsetzt auf dem Markt. Also PostScript stammt von Adobe und ist eigentlich am Anfang der Laserdrucktechnologie erfunden worden. Apple hat den ersten Laserdrucker rausgebracht und haben wir inzwischen auch vergessen, das war eine der vielen Innovationen von Apple. Und damals hat man eine Sprache gebraucht, um Seiten sozusagen mathematisch zu beschreiben, und die hat Adobe zugeliefert, das war PostScript. Und da gab es auch Schriften, und die hatten die ersten wirklich massiv eingesetzten Vektorschriften in Consumer-Produkten. Dann gab es jede Menge Streit, weil Adobe sich da bestimmte Dinge sozusagen für sich behalten hat, insbesondere die Spezifikationen für die sogenannten Type-1-Fonts, was für die Firmen, nämlich insbesondere Apple und Microsoft, die Betriebssysteme machen, in die sie diese Schriften einbauen, unangenehm war. Und sowas passiert selten. Es gab eine Allianz von Apple und Microsoft gegen Adobe und die haben gesagt, wir entwickeln unsere Schriften jetzt selber. Deswegen ist ein neues Vektorformat, Schriftformat entwickelt worden, also von beiden. Microsoft hat True Image gemacht und Apple hat True Type gemacht. Das True Image ist untergegangen und das True Type ist dann für Windows mit übernommen worden. Und das ist quasi eine Konkurrenzentwicklung, um Adobe sozusagen in die Schranken zu weisen, dass die ihr nicht mehr das Monopol haben auf Vektorschriften. Und es hat dann auch funktioniert. Adobe hat dann die Spezifikationen bekannt gegeben und inzwischen leben PostScript-Schriften und die TrueType-Schriften durchaus nebeneinander. Die werden also in beiden Betriebssystemen unterstützt. Es gibt auch so ein gemeinsames Rahmenformat. Aber da gibt es so Fraktionskämpfe und das ist also schon eine ganze Zeit hier das Ganze. Sie sehen, also das ist 85 bis 91, so ist liegt der Ursprung dieses Streits. Das Ganze basiert ein bisschen auf Mathematik, interessanterweise. Also man kommt der Mathematik irgendwie nicht aus, noch nicht mehr, wenn man bloß einen Text schreibt. Weil letztlich, habe ich ja gesagt, da werden Linien gezogen von einem Punkt zum anderen und die Frage ist, wie ist die geformt, die Linie? Und das ist die Interpolation, die mathematische Interpolation. Ja, Sie wissen das, wenn Sie zwei Punkte haben und Sie legen einfach das Lineal an und zeichnen eine Linie durch, dann interpolieren Sie auch ganz einfach eine lineare Interpolation. Mathematisch gesehen suchen Sie eine lineare Funktion, die genau diese beiden Punkte eben auf dem Koordinatensystem sozusagen erreicht. Jetzt können Sie natürlich auch anders interpolieren. Sie müssen nicht eine Gerade durchlegen, sondern Sie können zum Beispiel eine quadratische Funktion nehmen. Die hat natürlich irgendwo einen Bauch sozusagen. Also eine Parabel durch die zwei Punkte, da müssen Sie aber noch einen dritten Punkt festlegen. Sie können also durch drei Punkte eine Parabel legen und mathematisch ist es auch nicht schwer, das auszurechnen, wenn Sie die drei Punkte haben, was die Parabel dadurch ist. Naja, und durch vier Punkte können Sie eine Funktion dritter Ordnung legen, eine kubische Funktion legen. Und das Interessante ist, dass das, was Sie wirklich brauchen, ja eigentlich immer bloß kleine Stückchen sind, ja, also einen kleinen Bogen. Und dann einen anderen Bogen, der sich daran anschließt, der vielleicht in die Gegenrichtung sich wölbt. Und da gab es einen französischen Mathematiker, der bei Renault gearbeitet hat, an der mathematischen Beschreibung von, ja, wahrscheinlich Karosserieformen, also von geschwungenen Objekten, wenn man die auch im Rechner darstellen will. Der hieß Bézier. Ist noch gar nicht so lange her, dass der gestorben ist. Und der hat eine kubische Interpolation entwickelt, die eigentlich ganz einfach ist, die vor allem gut ist, um kurze Stücke zu interpolieren und das nächste Stück ohne Knick irgendwie leicht wieder dran anzusetzen. Und da gibt es eine Variante davon, die quadratische Interpolation. Wenn Sie sich das praktisch vorstellen, ist das so, Sie haben hier zwei Punkte und einen dritten Punkt und es ist jetzt nicht so, dass der dritte Punkt auf der wirklich der Parabel liegt, das ist eigentlich die einzige Besonderheit dieser Bézier-Interpolation, sondern der Punkt gibt, ist ein Steuerpunkt, der gibt nur an, wie die Parabel geformt ist. Und wenn Sie das genau anschauen, dann ist die Linie, die diesen Steuerpunkt mit dem einem der beiden Punkte verbindet, ist eine Tangente an der Stelle, wo der Punkt aus einem Punkt rauskommt. Das heißt, die schmiegt sich da ganz glatt an. Und auf der anderen Seite genauso. Und wenn Sie jetzt diese Linie fortsetzen wollen, dann können Sie dort hinten irgendeinen weiteren Punkt haben, noch einen Steuerpunkt. Und wenn Sie den Steuerpunkt, den Punkt so setzen, dass die dortige Steuerlinie sozusagen, die Verbindung, Steuerpunkt für das nächste Stück zu dem Anschlusspunkt, dass die genau die Fortsetzung dieser Linie hier ist, dann haben Sie einen ganz glatten Übergang ohne irgendeinen Knick drin. Das heißt, Sie können ganz leicht Übergänge ohne Knicke erzeugen. Also der Trick von dem Herrn Bézier war eigentlich nur, das mit den Steuerpunkten und den Tangenten, die man damit hat und dadurch an die Anschlusspunkte. Und wenn ich die Tangenten fortsetze und zur Tangente des nächsten Abschnitts mache, dann kann ich elegant zusammensetzen. Mathematisch ist das relativ simpel zu sehen. Also die Formel steht da, will ich jetzt auch nicht im Detail durchgehen. Aber Sie stellen schon fest, dieser Parameter t, der beschreibt die ganze Kurve, wenn Sie t auf 0 setzen, dann fällt das hier alles weg und Sie haben, Moment, dann steht hier ein x0, genau, dann ist x1 gleich x0, und der Rest hat ein t, ist also t als Faktor ist also gleich 0. Und wenn Sie t auf 1 setzen, dann fällt das vorne weg, fällt das weg und dann haben Sie hier das x2. Das heißt, sie so, kommen sozusagen für die zweite Koordinate, die y-Koordinate, die ähnliche Formel, sie kommen sozusagen, wenn t gleich 0 ist, bei dem einen Punkt raus und wenn t gleich 1 ist, bei dem anderen Punkt. Und für alle Zwischenwerte sind sie dann eben auf einem dieser Zwischenpunkte auf der Bézier-Kurve. Also mathematisch nicht wirklich schwer. Man spricht hier von den Randpunkten On-Points und dem Steuerpunkt Off-Point. Und jetzt in TrueType zum Beispiel haben Sie wirklich quadratische Bézier-Kurven, wobei im Wesentlichen eigentlich immer On-Points, zwei On-Points und ein Steuerpunkt, ein Off-Point folgen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man bei einer geraden Linie den Off-Point weglassen kann, aber das ist jetzt eigentlich ein Detail. Und wenn Sie jetzt so eine Glyphe in einem Zeicheneditor, da gibt es eigene Programme, FontLab zum Beispiel wäre so ein Programm, anschauen, dann werden Sie feststellen, dass der wirklich beschrieben ist, die Glyphe beschrieben ist aus solchen Punkten. In so Wölbungen hat man natürlich mehr Punkte und Sie sehen ganz deutlich, dass es an manchen Stellen eben wirklich Punkte gibt, die außerhalb der Linie liegen, die wirklich bloß so Steuerpunkte sind, die die Wölbung quasi, die Kurve beschreiben, weil das eben hintereinander gestückelte quadratische Bézier-Kurven sind. Das versteckt sich hinter so einer TrueType-Outline und es ist genau genommen ziemlich erschütternd, wenn man sich das mal bewusst macht, dass bei jedem Anzeigen einer Schrift wie Times oder Helvetica auf dem PC die Mathematik dieser quadratischen Funktionen und ganz viele davon noch dazu immer dahinter steckt. Also da ist das Ganze geht natürlich auch erst seitdem man eine vernünftige Rechenleistung hat. Ja, ein Problem, das man noch hat, ist mit diesen schönen Rechenvorschriften da, quadratische Funktionen. Das geht sehr schön, wenn ich die Glyphen immer größer mache, wenn ich größere Schriften erzeugen will. Es geht aber ganz schlecht, wenn ich irgendwie immer kleiner werden will. Irgendwo ist mal der Punkt erreicht, wo mir die mathematische Vorschrift zwar sagt, da ist diese Kurve, ja, Sie haben hier so ein M wirklich beschrieben, über die Vektorbeschreibung sozusagen, über die Mathematik. Aber Sie sehen, diese Pixel sind in diesem kleinen Format dann so groß, dass man nicht mehr genau weiß, wo soll ich jetzt eigentlich noch einen Pixel setzen, ohne die Glyphe kaputt zu machen. Insbesondere können solche Dinge passieren, ganz schlimm hier, dass der Buchstabe auseinanderfällt, dass die Glyphe nicht mehr ein zusammenhängendes Gebilde ist. Und damit eigentlich kaum mehr lesbar wird. Das ist diese Raster-Tragödie. Und das ist eins der Probleme, das diese Schriften haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Tricks, mit denen da gearbeitet wird. Will jetzt auch nicht im Detail erklärt werden hier, das ist wirklich ein bisschen zu viel. Aber bloß den Begriff sollten wir gehört haben, dass also nicht nur reicht, diese Vektor-Outline, sozusagen die Konturen zu beschreiben, sondern dass man dann noch spezielle sogenannte Hints, Zusatzhinweise in so einer Schrift drin hat, die eben entweder Tabellen sind oder Programme, die zur Laufzeit ausgeführt werden, die in diesen Situationen, wo man sozusagen in den Randbereich kommt, dann noch versuchen, eine lesbare Glyphe zu erzeugen, ein lesbares Bild zu erzeugen. Und jetzt, rechts ist ein Beispiel, ein Screenshot aus so einem Font-Editor, was also ein Spezialwerkzeug ist für Leute, die Schriften entwerfen und mit so einem Werkzeug umzugehen, bedarf eine ganze Menge Erfahrung und es ist auch ein sehr mühsames Geschäft natürlich, das Hinting zum Beispiel entsprechend richtig zu machen. Das ist auch ein Grund, warum solche Schriften in der Regel eben auch nicht kostenlos sind, sondern das ist wirklich eben aufwendig und steckt viel, viel Arbeit drin. Vielleicht eine Sache, die so ein bisschen jetzt untergegangen ist, weil ich vorher quadratische und kubische Interpolation gesagt habe, da gibt es also noch so feine Unterschiede. TrueType arbeitet mit quadratischer Interpolation, PostScript mit kubischer Interpolation. Aber letztlich, so ein bisschen ist das, und die einen arbeiten mehr mit Tabellen beim Hinting, die anderen mehr mit Programmen. Letztlich liegen die Prinzipien aber sehr ähnlich in allen diesen Vektorschriften. Also das steckt dahinter, wenn wir Schriften auf dem Rechner haben. Jetzt haben wir aber nun nicht bloß diese Schrift, einzelne Zeichen, und auch nicht bloß hintereinander gereihte Zeichen, sondern wir haben eine ganze Seite, eine ganze Fläche, die wir zu gestalten haben, auf der die Schrift irgendwo natürlich eine Rolle spielt. Die tritt da irgendwo auf. Und Vielleicht hier noch zur Literatur, da ist noch ein weiteres ganz nettes Buch angegeben, ein Spezialbuch zum Bereich Mediengestaltung. Wer sich interessiert, kann da auch ein bisschen nachlesen. Das ist eigentlich an vielen Stellen, denke ich, recht einleuchtend und leicht verständlich auch, was da steht. Und eine Sache, die man braucht, bevor man nun anfängt, eine Seite sozusagen zu füllen mit Bildern und Schriften, ist sich zu überlegen, wie wir es vorher auch schon beim Lesen gemacht haben, was unser Auge eigentlich tut, ja? Ja, das war das, was ich mit Bitmap-Fonts gemeint habe. Ja? Denke ich, oder?
Ja.
Ja, also wo war ich denn gerade? Wahrnehmungspsychologische Grundlagen steht da. Was macht denn unser Auge, wenn wir irgendwas sehen? Das Auge nicht so sehr, sondern das Gesamtsystem, unser Wahrnehmungssystem, das Gehirn eigentlich auch. Wir verarbeiten optische Reize. Und haben bestimmte Dinge natürlich auch vorprogrammiert. Also zum Beispiel in unserem Kulturkreis sind wir irgendwie gewöhnt, von links nach rechts zu lesen, was aber nicht unbedingt immer so sein muss natürlich. Ne? Arabischen Kulturkreis würde man es andersrum sehen. Aber trotzdem ist es so, dass wir das irgendwie einprogrammiert haben. Also jeder kennt wahrscheinlich das Logo der Deutschen Bank, das schaut nicht so aus. Das schaut ein bisschen anders aus. Erstens wissen Sie, was der Unterschied ist, wie es wirklich ausschaut. Und haben Sie eine Idee, warum das anders ausschaut? Ja?
Genau gespiegelt, also ist eher so aufsteigend.
Ja, genau. Das ist genau gespiegelt. Das heißt, wir haben eine aufsteigende Linie. Das ist jetzt ein kultureller Hintergrund sozusagen. Wir sind gewöhnt, von links nach rechts zu lesen. Das heißt, wenn wir so ein Logo sehen, dann sehen wir eine fallende Linie. Was zur Zeit ja vielleicht ganz passend ist für die Banken, aber was die Banken eigentlich grundsätzlich nicht assoziiert haben wollen mit ihrem Geschäft, sie wollen eher eine steigende Linie haben. Deswegen ist es ganz klar, dass man nun von links nach rechts eine aufsteigende Linie sehen will und darum ist das Logo genau umgekehrt. Also da steckt aber jetzt eine ganze Menge eigentlich dahinter. Wir sehen im Prinzip mehr, als da ist, ganz wesentlich mehr. Wir interpretieren sozusagen sofort das Bild und das gibt uns sozusagen einen gewissen Eindruck dessen, was an Informationen hier übermittelt wird. Und da sind wir natürlich jetzt weniger in der Wahrnehmung selber, sondern in der Psychologie der Wahrnehmung wirklich drin. Und da gibt es eine ganze Gruppe von Psychologen, die spannend sind für das, was wir gerade machen, nämlich die Gestaltpsychologie. Geht auch ziemlich weit zurück, also Grundlagen dazu stammen von Edgar Rubin, 1886, so ist er geboren, also schon eine Zeit her. Das Entscheidende dabei ist, dass wir es mit Figuren haben, die sich von dem Hintergrund abheben. Das heißt, wir wollen in unserer Wahrnehmung immer sozusagen eine Form sehen, die vor einem Hintergrund steht. Das Ganze ist also viel mehr als die Summe seiner Teile sozusagen. Wir haben immer das Bedürfnis, das als Ganzes zu interpretieren, die Teile zusammen zu integrieren in eine Form. Und der Herr Wertheimer hat das Ganze in Gesetze gefasst, die von denen es eine Vielzahl gibt und da sind auch eine Menge dazu erfunden worden, von denen ich jetzt ein paar vorstellen werde, die ganz klar beschreiben, was unsere Wahrnehmung sozusagen für Präferenzen hat, wenn sie versucht, Figuren zu bilden. Und wenn man sich auf diese Gesetze nicht einlässt, dann hat man große Probleme sozusagen für Menschen klar verständliche Bilder sozusagen zu produzieren, wenn man eine Seite zum Beispiel gestaltet. Also das Zentrale ist das sogenannte Prägnanzgesetz, Gesetz der guten Gestalt, gibt es verschiedene Namen dafür. Es geht darum, dass wir sozusagen eine einfache Form erkennen können. Wir versuchen, eine resultierende Struktur einfach zu machen. Das machen wir einfach in unserer Wahrnehmung. Und wenn die Teilelemente so sind, dass sie eine gute, einfache Gesamtform ergeben, dann bezeichnen wir das als prägnant. Und da werden wir gleich auch noch mehr Beispiele dafür sehen. Also was man im Prägnanzgesetz, wenn man das Prägnanzgesetz, denke ich, ganz praktisch erproben kann, schauen Sie sich mal so ein Bild an. Also wie würden Sie das denn beschreiben, was da auf dem Bild ist? Ja, eine kreisende Linie, eben. Also etwa ein Kreis und eine Linie geht nicht anders. In Wirklichkeit ist da natürlich gar kein Kreis und eine Linie, sondern da ist eine schwarze Fläche, die einen Rand hat, der von diesem Punkt zu dem Punkt gibt, einen Bogen hierher und dann kommt hier geht es hier ein paar Mal scharf um die Ecke, dann kommt wieder ein Bogen. Also da ist gar kein Kreis und eine Linie. Es sagt uns niemand, dass das daraus zusammengesetzt ist. Es wäre natürlich einfach, das so zu zeichnen. Und genau das ist die Prägnanz, dass wir eine einfache Erklärung haben, aha, da ist ein Kreis und eine Linie. Unsere Wahrnehmung macht das sofort. Das können wir überhaupt nicht verhindern. Wenn wir jetzt dieses Gebilde hier so machen würden, dass das nicht zusammenpasst, ja, wenn hier der Bogen einfach früher aufhören würde, dass er nicht drüben zu dem Kreis fortgesetzt werden kann, dann ist das auch eine ganz schöne Form, aber sie ist nicht so prägnant, weil sie sich uns nicht so leicht eben einprägt, ja, wir nicht sofort verstehen, was das ist. Das ist unter Prägnanzgesetz sozusagen zu verstehen, dass wir Hypothesen eigentlich über eine einfache Figur bauen und wir das sozusagen auch nutzen sollen, wenn wir jetzt irgendwelche Dinge gestalten, dass das sozusagen ja, für uns leicht wahrgenommen wird. Wenn Sie jetzt in Schriften reinschauen, die Helvetica zum Beispiel ist eben eine extrem prägnante Schrift, wo wir alles irgendwie uns sehr gut vorstellen können, wie das aus einzelnen Bausteinen zusammengesetzt ist. Und da sind jetzt zwei andere Beispiele für Schriften, die schrittweise sozusagen ein bisschen weniger prägnant werden. Also die Schrift ganz rechts ist eben jetzt eine reine Zierschrift, eine reine Skriptschrift, bei der wir uns entsprechend auch schwer tun, das Ganze noch als ein A zu erkennen, weil das eben eine relativ ja, komplexe Zusammensetzung von Elementen ist und wir den eigentlichen Baukasten des A nicht mehr so richtig erkennen können. Das unten, das chinesische Zeichen für Jin, das ist eigentlich bloß um klar zu machen, dass das nicht nur in unserem Alphabet natürlich so ist, sondern dass bei anderen Schriften genauso Typografie existiert, genauso die Frage der Prägnanz da ist und es genauso sozusagen strenge Schriften gibt wie die Helvetica und stärker verzierte Schriften und das Problem sich natürlich genauso widerstellt. Gehen wir nochmal beim Herrn Wertheimer weiter vor. Wenn wir das hier anschauen, dann sind hier eigentlich bloß Linien jeweils mit zwei Knicken auf der Fläche, ein paar davon. Da tun wir uns aber relativ schwer, das wahrzunehmen. Also was wir wahrnehmen, ist je nachdem, wie wir draufschauen, entweder eine Folge von Quadraten oder eine Folge von so säulenartigen Dingern, die so irgendwie sowas wie Serifen oben und unten dran haben. Bloß diese Linien zu sehen, das schaffen wir irgendwie überhaupt nicht. Wir interpretieren sofort irgendwas rein und wir fangen an, auch sozusagen Dinge zu ergänzen, die eigentlich wirklich überhaupt nicht mehr da sind, zum Beispiel die Verbindung zu einem Quadrat. Bloß deswegen, weil die aufeinander ausgerichtet sind. Das heißt, wir sind in der Wahrnehmung immer dabei, fehlende Informationen zu erkennen. Das ist auch wichtig und richtig, weil wenn wir uns in der Welt orientieren und es ist irgendwas hinter einem Baum teilweise versteckt, ein Auto oder so, dann ist es natürlich wichtig, dass wir das immer noch als ein Auto erkennen, auch wenn die Kontur vom Auto verfälscht ist. Weil spätestens, wenn es dahinter rauskommt und auf uns zufährt, ist es ja nun vielleicht gefährlich, wenn wir es nicht als Auto erkannt haben. Also das ist einfach eine Sache, die in uns tief einprogrammiert ist und dementsprechend müssen wir damit rechnen. Wir werden Dinge sehen, die nicht da sind, sozusagen. Ja, wenn Sie Objekte nebeneinander sozusagen anordnen und Gruppen bilden von Sachen, die ähnlich zueinander sind, dann werden die zum Beispiel in der Form oder in der Helligkeit oder in der Farbe oder in der Größe ähnlich sind, dann werden die als zusammengehörig empfunden. Ja, es ist hier nicht so. Links sehen Sie einfach Kreise, ja, ein Raster von Kreisen. Rechts fällt es relativ schwer zu sehen, hier ist ein Kreis, ein Quadrat, ein Kreis, ein Quadrat, ein Kreis, ein Quadrat und so weiter und so fort. Hier sehen Sie eigentlich Gruppen gleich. Sie sagen, hier ist eine senkrechte Spalte von Kreisen, eine senkrechte Spalte von Quadraten, eine senkrechte Spalte von Kreisen und so weiter. Das heißt, Sie sehen gleich diese Spalten, weil das ähnliche Elemente sind und wir die automatisch zusammengruppieren. Und das können wir auch nicht verhindern. Also wenn wir sozusagen im Design Dinge machen, die Sachen als verschieden interpretieren, die aber ähnlich dargestellt sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sich die Leute nicht mehr auskennen oder Dinge falsch lesen, weil sie eben das Gesetz der Ähnlichkeit automatisch anwenden. Da sind die gar nicht böse dabei, die machen das einfach. Menschen machen das so. Noch stärker ist das Gesetz der Nähe, wie nah man Dinge zusammenbringt, wie groß der Abstand ist. Und das finde ich eigentlich ein ganz frappierendes Beispiel. Jetzt haben wir also genau das Gleiche wie vorher mit dem Gesetz der Ähnlichkeit. Wir haben also Gruppen, senkrechte Gruppen sozusagen, so Spalten von Kreisen und Quadraten. Und jetzt haben wir nichts anderes gemacht, als den Abstand in der horizontalen Richtung zu erhöhen. Und schon fällt es uns wieder schwer, diese senkrechten Gruppen zu erkennen. Wir sehen jetzt nur noch waagrechte Gruppen, die wieder abwechselnd Kreise und Quadrate sind, weil für uns diese Nähe, die eine horizontale Einheit hat, die sind viel näher beisammen als vertikal zur nächsten Einheit sind, die ist stärker als dieses Gesetz der Ähnlichkeit. Und das ist tatsächlich so eine Grundaussage, die man aus der Gestaltpsychologie kennt. Das Gesetz der Nähe ist ein sehr wirkungsvolles Gesetz und wirkt stärker als das Gesetz der Ähnlichkeit. Und Sie sehen schon, dass da durchaus so eine gewisse naturwissenschaftliche Basis auch schon da ist, die man vielleicht nicht anwenden kann, so ganz naiv lehrbuchmäßig, um Gestaltung zu machen, aber wo es auf jeden Fall falsch wäre, dagegen zu arbeiten, es sei denn, man tut es wirklich absichtlich. Noch ein Beispiel, das Gesetz der durchgehenden Linie. Sie haben hier zwei Linien, das ist jetzt ganz bewusst, fange ich mal von rechts an. Gestrichelte Linien sind das, die eine geht von A nach B und die zweite geht von C nach D. Wenn Sie nur das rechte Bild sehen, haben Sie kein Problem, sich das vorzustellen, dass das irgendwie zwei Wege oder Flussläufe oder so sind, die vollkommen ihre eigene Identität haben, das geht von A nach B. In dem Moment, wo Sie das bloß ein paar Millimeter zusammen bewegen, dass sich die berühren an der Stelle, haben Sie dieses Bild. Und es fällt uns furchtbar schwer, jetzt zu sehen, dass das von A nach B geht. Wir haben alle das Gefühl, von A muss es nach D weitergehen. Weil wir diese Fortsetzung der Linie, die einfache Fortsetzung der Linie sehen wollen. Wir sind das gewöhnt, die einfachste Lösung sozusagen zu finden. Und die Interpretation mit dem Knick, die ist einfach komplizierter und die wird zunächst mal ausgeblendet. Die muss man eben wirklich dazu erklären, wenn man die meint. Intuitiv sieht man einfach die durchgehende Linie sofort. Und das ist noch ein ganz nettes Beispiel, ist das Gesetz der Vertrautheit, dass wir Dinge sozusagen je nachdem, was unser Erfahrungshintergrund ist, verschieden wahrnehmen. Das Bild ist natürlich nicht jetzt furchtbar gut in der Projektion, aber ich denke, es reicht. Wenn man es nicht kennt, das Bild, dann sieht man irgendwie eine Waldszene, ne, und sieht da irgendwelche Reiter im Wald und einen Bach. Und in dem Moment, wo man anfängt, sozusagen Gesichter drin zu sehen, verändert sich die Wahrnehmung. Und zwar so stark, dass sie irgendwann mal Probleme haben, überhaupt noch den Wald zu sehen, sozusagen. Also bloß um das mal anzudeuten, hier zum Beispiel ist ein Gesicht da vorne, da ist ein Gesicht. Da sind ganz furchtbar viele Gesichter drin. Je mehr man hinschaut, umso da ist wieder eins. Ja, also es gibt ganz, ich weiß nicht, ich glaube 13, 11, irgendwie, also mehr als 10 jedenfalls sind da insgesamt versteckt da drin. Und das Seltsame ist, in dem Moment, wo man die einmal erkannt hat, wird man sie auch nicht mehr los. Also wenn man das weiß, dass die Gesichter drin sind, kann man kaum mehr an denen vorbeischauen. Das heißt, wir haben so eine Interpretation, die in unsere Wahrnehmung eingebaut ist. Und wenn uns irgendwas, das ist so ähnlich wie mit dem auf- und absteigenden Balken, wenn die Assoziation da ist, dann werden wir sie nicht mehr wirklich los. Ja, was heißt das zunächst mal, wenn wir es jetzt anwenden? Also bei der Gestaltung von Schriften, diese Mikrotypografie, ja, da ist es so, dass zunächst mal, wie wir es an der Helvetica deutlich gesehen haben, Prägnanz einfach ein wichtiges Merkmal für gute, klare Schriften ist, gut lesbare Schriften. Dann haben wir so Beispiele angeschaut, wie zum Beispiel das Kerning, wo man eine Schrift in die andere, eine Schlüffe in die andere so ein bisschen reinschiebt, zwar das Beispiel Rad, wo wir das Tier übers A geschoben haben. Das hängt genau mit dem Gesetz der Nähe zusammen, weil wir eben, wenn der Abstand zu groß wird, sozusagen das T als nicht mehr zugehörig zu dem Wort Rad empfinden. Das heißt, da versucht man sozusagen der Mikrotypografie genau dieser Gestaltwahrnehmung sozusagen ja, nachzugeben. Noch stärker ist es in der Makrotypografie, also im Layout einer ganzen Seite, weil dort müssen Sie zusammengehörige Elemente natürlich auch als zusammengehörig kennzeichnen. Das heißt, Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass die als eines wahrgenommen werden. Zum Beispiel durch Nähe, zum Beispiel durch optische Ähnlichkeit. Und Sie sollten vermeiden, dass Dinge gesehen werden, die nicht da sind. Dass also unsere Versuche, sozusagen einfache Formen zu interpretieren, dann plötzlich uns sozusagen verwirren und irritieren. Ja, und das merkt man ganz stark, wenn wir es mit Textblöcken zum Beispiel zu tun haben. Also Textblöcke sind ja Dinge, die Sie eigentlich immer haben auf einer Seite, wo Sie ein Stück Text sozusagen anordnen und in dem Stück Text brauchen Sie ja die Augenführung. Und nun ist die Frage, wie kann ich sozusagen sicherstellen, dass das Auge wirklich erkennt, auf Anhieb erkennt, was zusammengehört, was nicht. Also zum Beispiel Abstand oder Einrückung haben nicht bloß sozusagen einen Ordentlichkeitscharakter, sondern haben wirklich den Effekt, dass wir mit unserer, dadurch, dass wir uns sozusagen auf die elementaren Prinzipien unserer Wahrnehmung berufen dabei, dass wir es einfach entspannend machen oder relativ wenig stressig machen für denjenigen, der das anschaut, die Gliederung zu erkennen. Also einfach diese beiden Absätze, wenn Sie anschauen, das sind ganz normale Absätze, die ganz brav auch mit einem Paragraphzeichen getrennt sind sozusagen. Hier beginnt also eine neue Zeile nach dem ersten Absatz. Trotzdem ist es für uns relativ schwer zu erkennen, sind das jetzt zwei Absätze oder ist das jetzt eigentlich bloß zufällig vielleicht eine kürzere Zeile. Es gibt ja auch mal kurze Zeilen, die die Zeile nicht ganz ausfüllen. Und vielleicht kann es ja auch sein, dass vielleicht eine Zeile ganz voll ist und trotzdem ein Absatz kommt. Auch das kann man nicht erkennen. Das heißt, wir haben zunächst mal fürs Auge keine klare Gliederung. Während das zweite Prinzip, was Sie bei Büchern zum Beispiel sehr, sehr häufig finden, dass man einfach einen Einzug der ersten Zeile eines Absatzes um 0,5 cm macht oder um irgendeine einheitliche Größe, das hat zunächst mal keine besonders tiefgreifende ästhetische Wirkung. Es hat nur den Effekt, dass unser Auge sofort erkennen kann, sofort eine Marke hat, ah, hier ist ein Absatz. Und dadurch tun wir uns sehr leicht, die Struktur zu erkennen, tun es auch beim Überfliegen zum Beispiel leicht, wenn wir uns jetzt einen Absatz anlesen, merken, da ist irgendwie ein Thema, das uns nicht interessiert, dann springen wir zum nächsten Absatz, während wir bei so einem Text, der diesen Einzug nicht hat, uns schon schwer tun, den nächsten Absatz überhaupt zu erkennen. Finden wir schon, aber es dauert irgendwie ein paar Millisekunden länger und das summiert sich im Laufe der Zeit oder erzeugt einfach Anstrengung. Genauso ist es, dass natürlich der Absatz ganz bleiben muss. Also was nicht passieren darf, ist, dass wir einzelne Zeilen zum Beispiel von dem Absatz abtrennen und dann dazwischen einen Seitenumbruch machen. Können die meisten Systeme inzwischen automatisch, dass dann wenigstens mehrere zusammenhängende Zeilen, mindestens zwei, rüberkommen, dass wieder sozusagen ein Absatz optisch erkennbar ist. Genauso natürlich, wenn man zum Beispiel auch auf einer Seite Spalten hat, dass dann nicht von einem Absatz nur eine Zeile übrig sein darf am unten. Zum Beispiel, das wäre das berühmte Hurenkind, wie es hier beschrieben ist. Also das sind so Sprachbildungen aus der Druckersprache, die einem ja, gelegentlich mal begegnen, aber eigentlich nicht mehr so häufig verwendet werden eigentlich. Was man häufiger braucht, ist, dass wir uns entscheiden müssen, machen wir jetzt, wie es so Textverarbeitungsprogramme anbieten, linksbündig, rechtsbündig, zentriert oder Blocksatz. Das zentriert heißt ein bisschen edler Mittelachsensatz, das linksbündig nennt man in der Typografie eher Flattersatz, das rechtsbündig auch. Und der Blocksatz, gut, der ist ziemlich eingebürgert. Ja, das wäre ein kleiner Beispieltext hier. Im Mittelachsensatz und im Flattersatz und im Blocksatz. Was man dazu sagen kann, Mittelachsensatz, also die Zentrierung, ist zunächst mal eine schwer lesbare Angelegenheit. Also das können Sie machen für eine Überschrift oder sowas. Bildunterschriften ist auch gut. Wenn Sie Text wirklich schreiben, dann kann das natürlich in bestimmten Spezialsituationen toll sein, wenn das irgendwie, was weiß ich, auf einer Geburtstagskarte steht oder in einer Anzeige oder so. Aber wenn das fließend gelesen werden soll, ist der einfach komplett ungeeignet. Das muss man einfach klar sehen. Und zwar, warum? Weil unser Auge eben, bei unserem Auge die klare Führung fehlt, sozusagen anhand derer man das als eine Einheit erkennen kann. Der rechtsbündige Flattersatz und der linksbündige Flattersatz sind eigentlich ähnlich. Da haben wir wieder diesen kulturellen Hintergrund, dass wir es gewöhnt sind, uns von links nach rechts zu orientieren. Und uns hilft es viel mehr, wenn die linke Kante sozusagen eine klare Form gibt, wenn man sagt, hier ist der Absatz auf der Seite, als wenn das auf der rechten rechtsbündig ist. Auch da gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Wenn das zum Beispiel als Legende an einem Bild dranhängt, dann kann das natürlich sehr wohl sinnvoll sein, dass das, wenn es links vom Bild steht, eben mit der Bildkante rechtsbündig abschließt. Aber auch da ist bei längeren Texten sicher nicht gut. Ja, gehen wir sie nochmal einzeln durch. Also so ein Flattersatz, sprich einfach linksbündig im Wesentlichen, ist, was das eine Zeit lang Leute irgendwie gar nicht mehr gerne gemacht haben, weil sie gesagt haben, ich habe ja ein System, das kann Blocksatz, warum soll ich den Flattersatz machen? Das schaut doch viel professioneller aus, wenn ich Blocksatz mache. Es ist aber nicht so schlecht, wenn Sie jetzt mal einfach Drucksachen anschauen, die Sie so in der Praxis finden, irgendwelche Prospekte oder so, dann werden Sie feststellen, dass doch eine ganze Menge professioneller Drucksachen den Flattersatz benutzen. Auch ganze Bücher machen das zum Teil, insbesondere Typografie-Lehrbücher machen sowas ganz gerne. Der Vorteil ist einfach, dass das sehr lebendig ausschaut und auch eine ideale Gestaltung sozusagen der einzelnen Worte zulässt. Werden Sie, wenn wir gleich sehen, beim Blocksatz immer das Problem haben, das irgendwie künstlich zu dehnen auf die Zeile. Ein Problem ist tatsächlich, dass Sie hier mit sozusagen den Gesetzen der Wahrnehmungspsychologie in Probleme geraten können oder in Konflikt geraten können. Wenn Sie einen Flattersatz haben, bei dem sowas entsteht, dann haben Sie eine sogenannte Treppe. Ja, wir nehmen wahr, das wird immer breiter. Und zunächst mal ist das, versuchen wir das zu interpretieren, was heißt das? Wir sehen hier ein Dreieck, das wird immer größer. Oder dort unten sehen wir sowas Ähnliches. Wir sehen einen Bauch. Und wenn sich das noch über mehrere Zeilen hinzieht, dann kann das durchaus sozusagen eine andere Wahrnehmung erzeugen als das, was wir wollten, einfach bloß ein Textblock. Dann haben wir plötzlich eine Form erzeugt, die wir einfach so, wie wir gewöhnt sind, Dinge auf einfache Formen zu reduzieren, gerade in den Gestaltgesetzen gesehen, einfach reininterpretieren. Das heißt, das ist auch das, was sozusagen der Text selber aussagt, wenn man nun beim Flattersatz dafür sorgt, dass schön abwechselnd eine lange, kurze Zeile folgt, also immer so abwechselnd rein und raus geht, dann wirkt das Ganze für uns wieder wie ein Textblock. Wir sehen keine Treppen, wir sehen keine Bäuche, wir sehen einfach bloß Text und können den leicht als Textblock identifizieren und haben sozusagen vergleichsweise wenig Stress mit dem Text. Also ganz einfach, aber man sieht schon, dass es da in der Typografie eben auch ein paar ganz einfache Faustregeln gibt, an die man vielleicht nicht denkt, wenn man sich mit befasst. Ja, hier werden Beispiele für den Blocksatz, an denen man sieht, was man da für Probleme haben kann. Also das linke ist auch wieder eine Anwendung fürs Gesetz der Nähe. Ein kleiner Beispieltext im Blocksatz und Sie sehen, irgendwie haben wir so wenig Worte und so eine blöde Spaltenbreite, dass das hier auseinanderfällt quasi. Und was sehen wir? Wir sehen ein Beispieltext Blocksatz als eine Einheit und kleiner im als andere Einheit. Einfach weil das Gesetz der Nähe da zuschlägt. Wir können die nicht mehr so gruppieren, dass wir sagen, ein kleiner. Also da ist was total schief gegangen, genauso hier, dass das im kaputt geht, wenn man es so auseinanderzieht. Beziehungsweise bei dem rechten Text ist es ein bisschen besser gemacht, aber da haben wir halt das Problem, dass der Blocksatz nicht mehr als Blocksatz zu erkennen ist, weil das eine Wort eben alleine auf der Zeile steht und die Zeile nicht ausgefüllt ist. Also Blocksatz ist schick, wenn wir Textflächen erzeugen wollen, so richtig Rechtecke, schaut professionell aus. Aber wir haben das Problem, dass wir solche Dinge erzeugen, Abstände manchmal, die wir nicht haben wollen. Also das, was ich da oben gezeigt habe, das nennt sich auch in der Druckersprache ein Eselspfad. Also eine Lücke, die einfach den Text auseinanderreißt. Und was auch passiert beim Blocksatz sehr schnell ist, dass Sie unregelmäßige Wortabstände kriegen, um eben die Zeilen richtig aufzufüllen. In manchen Zeilen sind dann die Abstände zwischen den Worten kleiner als in anderen Zeilen. Und da stellt sich auch wieder die Frage, ob das für die Lesbarkeit wirklich ganz optimal ist. Das heißt, Blocksatz ist nicht so furchtbar viel besser in allen Fällen. Man sieht schon an den Beispielen, das Ganze hängt auch ziemlich von der Spaltenbreite ab. Also wenn die Breite der Spalten klein ist, wird es schwierig. Wenn die relativ groß sind, fallen die Probleme vom Blocksatz weitestgehend weg. Also vorsichtig benutzen und insbesondere dafür sorgen, dass auch keine vielen langen Worte vorkommen. Also wenn man Blocksatz hat, ist sehr gut, dass man Worttrennung benutzt und sehr gute Zeilenumbruchsoftware hat, die dann eben, wenn es solche Probleme mit dem Füllen von Spalten gibt, durch Einfügen, einfach durch Trennen von Worten, dafür sorgt, dass die Situation entschärft wird. Ja, das waren jetzt Regeln zunächst mal drüber, wie wir Textblöcke in sich gestalten können. Jetzt haben wir natürlich noch eine weitere Frage, wie wir auf einer Seite zum Beispiel oder auf einem Bildschirm, aber jetzt gehen wir mal von der Seite aus, die einzelnen Textblöcke und anderen Elemente anordnen. Auch da gibt es Faustregeln dafür, zum Beispiel, vielleicht das Wort noch, was man sagt, das ist der Satzspiegel, das ist also die Anordnung der Elemente auf der Seite. Und da gibt es auch ein paar so Faustregeln. Die Seitenränder, zu denen ist ein gleicher Abstand durchaus angenehm, nach oben auch, aber es ist durchaus besser, dass der Abstand von unten größer ist. Wenn Sie jetzt auf die Standardeinstellungen schauen, wie zum Beispiel Dokumentformat in Word voreingestellt ist, wenn Sie feststellen, dass das genauso ist, Abstand oben, links, rechts ist gleich und der Abstand unten ist größer, das ist jetzt kein reiner Zufall, sondern das hängt wieder mit diesem Gesetz der optischen Mitte natürlich auch zusammen, dass wir das als durchaus angenehm empfinden. Dann ist natürlich die Frage der Proportionen. Wollen wir jetzt auf einer Seite, die ein bestimmtes Seitenverhältnis hat, wollen wir da ganz verschiedene Blöcke verschiedener Proportionen haben oder wollen wir die Proportionen der Seite wieder aufnehmen? Letztlich ist natürlich mit weniger verschiedenen Proportionalverhältnissen zu tun zu haben, wieder angenehm. Also jetzt, um das in der Praxis anzuschauen, das da rechts sehen Sie sozusagen gleichen Seitenabstand des Blocks oder des Spiegels zum Rand auf nach oben, unten, links, rechts. Und hier sehen Sie das Beispiel, wo der Abstand nach unten vergrößert ist. Und ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, dass das Rechte irgendwie professioneller und harmonischer wirkt. Und links sehen Sie ein Beispiel, wo jemand das DIN-Format mit dem Seitenverhältnis 5:7 eben auch wirklich sich bemüht, in dem Textblock wiederzugeben, was auch einen ästhetisch ganz angenehmen Effekt gibt. Das haben wir es natürlich oft nicht mit einer Seite zu tun, sondern mit zweien. Und da stimmt dann manche dieser Regeln nicht mehr ganz so, dann kann es durchaus sinnvoll sein, die Abstände nach links und rechts zu variieren, aber so, dass die Doppelseite eben einen Gesamteindruck gibt. Das heißt, da haben wir nach oben auf der Doppelseite und links, rechts den gleichen Abstand und in der Mitte vielleicht den kleineren, was eben auch wieder mit dem Gesetz der Nähe zusammenhängt, weil auf die Art diese beiden Seiten sozusagen als zusammenhängend empfunden werden, stärker zusammenhängend, als wenn man jetzt auf die nächste Seite umblättert oder irgendwas anderes daneben liegt. Ich habe da so eine Konstruktion angedeutet, ich brauche, glaube ich, nicht im Detail durchgehen. Sie können sich vorstellen, dass Sie, wenn Sie diese Linien einzeichnen, anhand derer relativ leicht konstruieren können, dass Sie das symmetrisch sozusagen mit gleichen Abständen links und rechts hinbekommen. Wobei es da im Moment natürlich viele Lösungen gibt. Den Punkt kann ich weiter nach unten oder weiter reinschieben und kriege je nachdem verschiedene große Flächen hier. Sieht man, da ist also eine andere Variante. Und es gibt eine davon, die ist besonders schick sozusagen, weil wir bei der die Höhe des Textblocks genau gleich der Breite der Seite haben. Und das führt genau auf ein Beispiel, wo wir einen sogenannten goldenen Schnitt haben. Den sollten wir vielleicht auch mal erwähnt haben, bevor wir das Thema so ein bisschen dann auch hinter uns lassen. Der begegnet Ihnen auch immer wieder, wenn Sie Aufteilungen von irgendwelchen Flächen haben. Klassisches Beispiel wäre hier die Frontseite vom Parthenon, wo Sie sehen, dass da ein bestimmtes Seitenverhältnis immer wieder auftaucht. Also da sind so diese Rechtecke eingezeichnet und Sie sehen schon bloß diese Querteilung hier oder auch die Hochteilung, wo das, die Säulen hier aufhören. Da ist immer ein bestimmtes Verhältnis durchgehalten, das sich mathematisch ungefähr so als 0,38 zu 0,68 darstellt. Oder genauer gesagt, als ein Verhältnis, in dem die Gesamtstrecke so aufgeteilt wird, dass sich die größere Teilstrecke zur Gesamtstrecke so verhält, wie die kleinere Teilstrecke zur größeren Teilstrecke. Das ist so ein Art Rekursionsprinzip, das da drin steckt, das man in der Mathematik auch oft hat. In den Fibonacci-Zahlen zum Beispiel bindet sich das wieder. Und vermutlich liegt es auch in vielen Bauplänen auf genetischer Ebene vor, dass man diesen Trick sozusagen benutzt, rekursive Strukturen zu bauen, mit denen man dann größere Gebilde zusammensetzen kann. Deswegen vielleicht ist es so, dass man auch in der Natur dieses harmonische Verhältnis, den goldenen Schnitt, immer wieder findet. Also das Beispiel hier rechts deutet an, dass wo man am menschlichen Körper angeblich nun goldenen Schnitt findet, die Proportionen des goldenen Schnitts. Das Ganze kommt an vielen Stellen vor, also auch in der Musik. Es gibt ein Musikstück, hat man es extra aufgeschrieben, was das war, von Béla Bartók, zum Beispiel Sonate für Klavier und Schlagzeug, das komplett nach dem goldenen Schnitt aufgebaut ist. Wenn Sie den Film Panzerkreuzer Potemkin anschauen, dann sind die Szenenlängen nach dem goldenen Schnitt angeordnet. Also da ist sehr viel experimentiert worden, auch in der Kunst damit. Und am bekanntesten in der Architektur und eben auch in der Typografie, wenn man Seitenverhältnisse gestalten will. Ja, vielleicht noch ein bisschen was zum Layout. Sie sehen hier ein ganz klassisches Beispiel für ein langweiliges Layout links und ein lebendiges Layout rechts, bei dem sozusagen verschiedene Elemente zwar in einer einheitlichen Disziplin eingesetzt werden, aber so, dass die Seiten einen individuellen Charakter haben und nicht einfach immer stur dem gleichen Schema folgen. Und sowas erreicht man am besten, indem man sich ein Raster auf die Seite legt, mehrere Spalten vielleicht, horizontal auch unterteilt, zum Beispiel in den Kopfbereich, in den Bereich weiter unten. Die Seiten hier stammen aus Thinking with Type und ich habe eine URL auch angegeben, wo man auch ohne sich das Buch zuzulegen, also solche Beispiele anschauen kann. Das ist hier so ein modularer Aufbau für Seiten, wo Sie ganz viele Dinge mit diesen Modulen machen können. Sie können zum Beispiel festlegen, dass Sie nur in dem Bereich hier einen Text haben und die anderen Bereiche hier für Überschriften, für solche Anker, für Abbildungen benutzen können. Oder hier nochmal ein ähnliches Raster, das noch ein bisschen modularer ist, wo Sie die Seite eben in kleine Einheiten einteilen, nicht bloß in Spalten, sondern wirklich in quasi so eine Art Karo-Muster und die flexibel zusammensetzen können zu Einheiten, die die Seite gestalten. Wenn Sie sowas machen, dann müssen Sie natürlich irgendwie auch Text da reintun. Meistens haben Sie die Texte aber noch nicht. Wenn Sie so ein Layout zunächst mal entwerfen wollen, aber noch nicht wissen, was da für ein Text ist, das sehen Sie auch, wenn Sie mal mit einem Grafikbüro zu tun haben, dann schreiben die da normalerweise ziemlich einen Standardtext rein, sehr oft irgendwelche langen lateinischen Sätze oder so, die eigentlich nichts bedeuten, aber man hat halt einfach Text, der da drin ist. Wenn man sowas nicht hat, so einen lateinischen Text und es nicht mag, reicht es durchaus auch, wenn Sie einfach sozusagen Buchstaben wiederholen, allerdings so ein bisschen Groß- und Kleinschreibung haben, damit sozusagen der optische Eindruck irgendwie auch dem entspricht, was dann tatsächlich passiert. Das nennt sich Mumble Screen, indem er nun sozusagen Worte simuliert, die nicht da sind, kann man schon so ein bisschen den optischen Eindruck zum Beispiel für eine Webseite oder auch für ein Layout grob beurteilen. Ist also auch bloß ein ganz praktischer Trick. Also Sie sehen schon, dass da eine ganze Menge Handwerk letztlich dahinter steckt. Mit den paar Minuten, die ich Ihnen jetzt über Layout erzählen konnte, sind Sie jetzt natürlich keine professionellen Typografen und das bin auch ich nicht. Ich wollte Ihnen eigentlich nur so ein bisschen Gefühl dafür vermitteln, wie viel da noch dahinter steckt und wie breit sozusagen das Wissen ist, das wirklich ins Layout einfließt. Weil was Sie schon wahrscheinlich öfters treffen werden, ist einfach Leute, die diese Begriffe benutzen, die damit umgehen und mit denen müssen Sie halt auch zusammenarbeiten können. Okay, Dankeschön für heute und das nächste Mal geht's in HTML. Danke.